Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Folge 18 Brett Time Stories mit dem Daniel Tuse. Hi, Haider.
And the band is a man, is a drand, is a hand, is a handyman, hand, Potty.
Yes, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir heute? Alles gut?
Ja, ich habe gerade gedacht, boah, Podcast heute wird schwer für mich, weil ich habe ja so eine harte Woche gehabt und du hast dich schon über lustig gemacht. Aber jetzt bin ich mit unserem Gast jetzt gleich und mit dir bin ich voll energetisch, voll auf der Höhe. Ich glaube, ich funktioniere noch, wenn Podcast ist und ich habe Bock.
Ich habe auch richtig Bock heute und ich habe es ja jetzt schon tatsächlich in mehreren an mehreren Ecken angekündigt. In Pottys Update habe ich schon angekündigt. Ich habe es auch heute auf Facebook angekündigt. Wir haben ja einen Gast, der schon, wie soll ich das beschreiben? Er ist eine Ikone auf seinem Gebiet. Er ist ganz weit vorne dabei. Er ist der Autor eines absoluten Social Deduction Blockbusters. Anders kann man es ja gar nicht formulieren und deswegen freue ich mich jetzt.
Selbst geadelt von Tom Watzel.
Ja, ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen öffnen wir jetzt mal den Vorhang und dann kann er sich vorstellen. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, moin. Besser wird's, glaube ich, nicht nach der Ankündigung. Hi.
Ja, Stefan, schön, dass du den Weg in unserem Podcast gefunden hast. Wurde mal langsam Zeit, ne?
Ja, es ist ja zum Glück nicht so weit, ne? Also von daher...
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal näher als das Potti-Wochenende, was du ja leider absagen musstest wegen des Jobs. Ja. Bin ich immer noch traurig.
Ja, nächstes Jahr bestimmt ohne Erstjob, vielleicht nur mit Zweitjob oder so. Mal gucken dann.
Ja, vielleicht wird ja der Zweitjob zum Erstjob. Man weiß es immer nicht.
Genau, das ist ja der Plan, ne? Mal sehen.
Ich drücke dir da ganz fest die Daumen und ihr seid ja auf einem guten Weg, aber da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Vielleicht würde ich sagen, dass wir heute direkt mal Gas geben. Wie sieht's denn aus? Getränk der Folge, Stefan. Kannst direkt mal anfangen.
Oh, okay. Ich habe mich vorbereitet und ich habe mich heute mit einem Arizona Blueberry White Tea versorgt.
Oh, Arizona. Ja,
extrem gut. Also alle Getränke mit Blueberry sind extrem lecker auf jeden Fall. Und ist überhaupt nicht gesund, aber den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal.
Geil. Arizona ist richtig geil. Den mag ich richtig gerne, den Eistee. Ja. Aber mal was anderes. Hast du abgenommen? Du siehst irgendwie aus, als hättest du abgenommen.
Hoffentlich ein bisschen vielleicht. Also sagen wir so, an dem Arizona liegt es nicht, ne? Also von den Zuckerwerten, aber ja, mal gucken, vielleicht ein bisschen.
Vielleicht soll die Kameraperspektive, das kann auch sein.
Der ja. Projektstress.
Richtig.
Der nagt genau. An dir.
So sieht's
das
aus.
Kann auch sein, ja.
Daniel, was hast du denn am Start?
Wen wundert's? Wer meinem Instagram-Kanal folgt, die Nina hat mich heute geschnappt geschusst beim Kaufen von 5 astreinen Kästen Gerolsteiner. Die hat mir übrigens auch geraten, ich soll da unbezahlte Werbung dann unter dem Kram dann machen. Bei einem öffentlichen Account könnte das irgendwie Ärger geben. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Gerolsteiner da meckert.
Ja, das ist ja, das war, glaube ich, mal irgendwann tatsächlich, gab's mal so ein Verfahren, da ging's um Influencer, die irgendwie nicht kenntlich machen, dass sie halt irgendwie von dieser Marke bezahlt werden oder sowas, ne, und so weiter und so fort. Ich glaube, bei den paar Leuten, die sich unsere Fotos angucken, interessiert das, glaube ich, einen Toten.
Noch. Ja. Und kleinen Flens, aber 0-0 natürlich, ne?
Ja, war, ich mach muss auf. Schon gesund sein, ne?
Natürlich, der hat geknallt, ja.
Das war laut, ja.
Ich habe heute wieder eine bunt gemischte Tüte. Erstmal natürlich allgemein für den Wasserhaushalt das gute alte Wasser von der Flaschenpost. Minava Medium. Übrigens, auch da muss ich sagen, Gary und wie sie nicht alle hießen, waren alle pünktlich. Zuletzt kam Daniel und der kam eine Stunde zu spät. Der hieß tatsächlich Daniel, muss ich jetzt mal nochmal sagen. Da war ich ein bisschen traurig. Dann habe ich heute mal wieder naturtrübe Orange Bionade. Das ist tatsächlich mittlerweile meine Lieblingsbionade geworden. Schön gekühlt, kann man sich auf jeden Fall geben und dann gleich für den Geschmack den super Durstlöscher Multivitamin. Ich bestelle mir nämlich ich habe momentan keinen Gin zu Hause und ich bestelle mir immer, wenn ich bei der Flaschenpost bestelle, mal 4 Kisten Wasser, eine Kiste Bionade und 4 Durstlöscher. So. Jetzt kommt ihr. In diesem
ein
Sinne.
Ein Durstlöscher, ein Durstlöscher deckt den Wochen- und Monatsbedarf eines ausgewachsenen Mammuts.
Ja. Für 2 Stunden.
Ja, ich hab noch nie geguckt, wie also die Nährwerte sind. Brennwert. Ja,
guck lieber achten, nicht.
Auch es geht. 48 Kilokalorien pro 100 ja, Milliliter. Also pro ganze Milliliter. Mal 5. Also hat das Ding mal knapp irgendwie 250 Kilokalorien auf einem halben Liter. Daniel, ich würde sagen, du kannst ja direkt mal mit dem Recap starten, Keule.
Ja, also bei uns läuft's recht gut, was die Besucherzahlen anbelangt, zumindest mit unserem Podcast. Wir haben immer eine schöne Ménage à trois und letzte Woche war der Chris bei uns, treuer Hörer der ersten Stunde und ich habe ja quasi das Herzblatt hergestellt und der Chris schreibt ja auch munter und fleißig für deine Website.
Ich bin sofern ich es geschissen kriege, es wieder hochzuladen. Ich habe immer noch seinen letzten Beitrag. Der scheißt mir immer noch aufs Dach, der Junge. Zu Recht.
Zu Recht. So sieht das aus. Und ja, der Chris war super angenehm, war ein sehr schöner Podcast mit ihm. Wir haben uns super cool ausgetauscht über ganz viele Dinge. Und ja, lustig, ich habe mit dem Christoph dann direkt nach dem Podcast die Handynummern ausgetauscht und wir haben dann noch ein bisschen hinhergeflaxt und die Woche habe ich da nochmal mit ihm so ein bisschen über ein paar Spiele gesprochen. Er hat mich auch gebeten, nochmal 1-2 Sachen zu erwähnen, weil er auch wieder Werbung gemacht hat. Also wir haben das Schneeballprinzip für uns entdeckt. Ja, und die Folge war pickepacke voll und er hat ein weiße Kenze für uns vorbereitet. Und ja, das habe ich ja mal grandios für mich entschieden, weil ich einfach bärenstark unterwegs war. Und ja, cooles Teil war das auf jeden Fall.
Fand ich auch. Das war auf jeden Fall mal eine spezielle, coole Idee. Und hast du auch zu Recht gewonnen. Ich bin ja mittlerweile, nachdem ja die Hörerschaft so, ich sag jetzt mal, eskalativ reagiert hat darauf, dass ich mal angemerkt habe, an der einen oder anderen Stelle benachteiligt worden zu sein, habe ich jetzt für mich entschieden. Ich lasse das alles. Man muss auch gönnen können und ich freue mich, wenn der Daniel Punkte holt. Insofern ist das in Ordnung.
Hast du dir verdient? Nachgezählt haben, oder?
Habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe. Ja. Ich glaube, es steht 8-5. 8-5 oder 8-6 um den Dreh. Von mir aus machen wir 8-6 draus, dann ist es nochmal spannender.
Soll mir gleich sein. Naja, auf jeden Fall das Ganze natürlich unter dem Schwerpunkt Kinder der 80er. Wir haben so ein bisschen reinblicken lassen in unsere Kindheitserfahrungen, beziehungsweise wir waren Säuglinge, Christoph war schon volljährig.
Also in den 80ern, je nachdem wo, war ich noch Quark im Schaufenster, ey. Da war ich noch flüssig.
Ja. Ja, da haben wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich alles mit Brettspielbezug und ja, das war echt cool, ne? Also wow, hat Spaß gemacht.
Coole Folge auf
Christoph Fall. Schon ein bisschen zurückhaltend noch so. Ich hoffe, der Stefan ist heute die richtige Rampensau hier und haut uns hier weg wie der Wirbelwind.
Wie man ihn halt schon kennt, ne?
Genau.
Muss los.
Ich hoffe nicht, wir sind zu einschüchternd dann hier irgendwie für. Wir haben ja die ganzen Größen im Podcast und dann.
Hey, Stefan ist ja selber eine Größe.
Ja, das mache ich ja.
Ja, und nächste Woche Steckmeier, ne? Ihr dürft doch nicht euch unter Wert verkaufen, ne?
Tja, also. So sieht das nämlich aus. So ja, cool. Dann zu den Kommentaren. Also ich bin immer wieder baff. Ich kriege das immer nur so halb mit, weil ich momentan irgendwie mal noch viele andere Dinge zu tun habe und versuche auch fleißig mal drauf zu reagieren. Und immer wenn ich dann für die neue Folge die Kommentare ausdrucke, sehe ich plötzlich so, Alter, 4 Seiten wieder voll. Deswegen, ich glaube, irgendwann machen wir so eine Special-Folge, wo wir, glaube ich, nur mal Kommentare vorlesen, so die coolsten Kommentare. Da kriegen wir, glaube ich, immer eine ganze Folge mit voll. Aber jetzt, wie gesagt, immer nur, ich versuche das Ganze auch zu screenen. Wir haben hier wieder ein paar Kommentare, die wirklich sehr umfangreich sind. Die versuche ich dann halt einfach ja, so kurz wie möglich zu halten. Erster Kommentar, Eowyn, das ist die liebe Kati, da habe ich mich riesig gefreut. Und zwar, sie hat geschrieben, klasse Folge mit die 80er und Kenze, Weiße. Ich glaube, da sind einen kleinen Dreher drin gehabt. Von Christoph war top, super Unterhaltung. Danke an euch drei. Übrigens auch ganz cool, das kann man natürlich leider nicht sehen, aber wir haben hier teilweise, wenn ich die Kommentare so ausdrucke, 1 Million Smileys drauf. Das sind mir die liebsten. Dann Schreiko Hang hat geschrieben, ich hab mir schon gedacht, den Dialekt, den kennst du. Ist das ein Aschebecher, aber leider nur ein Heisebock, der mal gutes Bier säuft. Allerdings Spaß, gell? Mir zwei beide müssen mal Ohren brennen, Christoph. Das steht für sich, würde ich sagen. Ne? Jetzt ein längerer Kommentar, den ich wirklich mal kurz screene. Blaster Keaton. Richtig eisen die Folge, saubere Sache, Jungs, zum Thema schlecht gealtert. Darunter verstehe ich, wenn Spiele Elemente, Mechaniken innehaben, die sich unfair repetitiv oder sogar teilweise unfassbar frustig anfühlen. Kurzum, unmodern. Inzwischen gibt es viele mechanische Kniffe, die bei Spielen den Glücksfaktor eindampfen, die Spiellänge regulieren oder Variabilität in die Spiele bekommen. Kurzum, modernes Gameplay darstellen. Das ist natürlich mal ganz interessant. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen Spieleentwickler, Autor, Verlagsinhaber dabei. Was ist denn für dich so ein gealtertes Spiel? Oder wie würdest du das so für dich definieren, gut oder schlecht gealtert? Ich meine, du bist ja selber an dem Punkt, dass du Spiele entwickelst. Was würdest du denn sagen, so worauf musst du da achten? Was wäre denn jetzt für dich irgendwie so was, was veraltet ist?
Echt schwierige Frage an jetzt, wo du das so stellst. Also ich finde, auch alte Spiele haben ja noch echt ihren Reiz. Ne? Und ich finde, gerade wenn man das mal ein bisschen entdeckt, ich finde, da hat man gar nicht so... natürlich fühlen die sich anders an, das merkt man heutzutage schon. Also heute sind die Spiele viel mehr gespeedlined irgendwie. Das merkt man heute auch selbst auf kurzen Sprüngen schon, wenn man jetzt überlegt, was ich vor ein paar Jahren noch Chaos in der alten Welt und ein paar Jahre weniger kann man Blood Rage irgendwie, was dann schon viel, viel weniger an Regeln drin hatte, aber dann noch schneller spielbar gewesen ist und so irgendwie. Also ich finde, heute sind die Spiele einfach so ein bisschen kompakter. Oder hier Twilight Imperium ist so ein gutes Beispiel irgendwie so, ne? Man hat das einfach so zusammengedrückt, dass quasi eine vierte Edition da rausgekommen ist irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich finde, ein altes Spiel schlecht zu reden, ist auch irgendwie unfair, weil irgendwie damals war es einfach, ein bisschen anders gewesen, so. Ja. Keiner hat damals Catan schlecht geredet oder sowas, irgendwie. Das hat es einfach nicht gegeben. Jeder hat's gespielt, ne? Ja. Und heute denkt sich jeder, ja, Catan. Aber es ist halt damals einfach das Spiel gewesen, irgendwie. Also, das hat einfach alles wiederbelebt, irgendwie, so, ne? In dem ganzen, irgendwie, im ganzen Kosmos, irgendwie. Und, also, ich finde es immer schwer, alte Spiele schlecht zu reden, weil, wenn die für ihre Zeit gut gewesen sind, kann man da eigentlich gar nichts sagen. Und selbst ein Monopoly hat seinen Darstellungs, Merkmal, weißt du? Also selbst das muss halt irgendwie da sein, finde ich.
Das stimmt schon.
Und keine Ahnung, ich würde niemals ein Spiel machen, wo du einfach im Kreis rumläufst und würfelst. So. Ich meine, das glaube ich, das sind die meisten Leute eigentlich leid und kommt nicht mehr so oft auf den Tisch. Aber ich muss sagen, es gibt aber auch keinen Mechanismus, wo ich sagen würde, den würde ich niemals irgendwie benutzen oder so. Könnte ich jetzt eigentlich so gerade keinen vorstellen. Also ich will auch ein bisschen Glück muss da drin sein. Das ist auch ganz wichtig. Also selbst wenn man Glück hast, aber so ein ganz kleiner Anteil, ganz, ganz klein, macht schon echt Spannung aus. Ne? Also wenn du würfeln musst und du musst diese Würfelwürfel gut hinbekommen oder so, das kriegst du einfach mit kaum einer anderen Hände bis hin, als außer du greifst in den Beutel und willst was Tiefes ziehen oder so, wie bei Arkham oder sowas. Aber an sich hast du so viele verschiedene Glücksfaktoren, die anders umgesetzt werden. Du hast ein Kartendeck, wo du ziehen musst, du hast einen Würfel, den du würfeln musst oder musst aus dem Beutel ziehen. Ne? Es ist eigentlich ist dann doch mal oft dasselbe, nur auf eine andere Art und Weise. Also
Warte, wo du gerade nochmal Catan eingebracht hast, er hat nämlich noch zum Schluss geschrieben, zum Glück gibt es ja aber auch viele Gegenbeispiele von gut gealterten Titel, wie ein intensiver Camembert gut gereift sind. Cosmic Encounter etwa ist heute noch lecker, ohne Scheiß, ich finde Cosmic Encounter ist ein richtig cooles Spiel. Würde ich auch niemals abgeben, ist total das geile Ding. Dann hat er geschrieben, immer noch lecker, Siedler von Catan, Wizard oder Heimlich und Co. Gut, Heimlich und Co. habe ich nie gespielt, aber ne, auch da, Siedler von Catan, tatsächlich, ich habe ja hier irgendwann vor ein paar Wochen habe ich überlegt, ich hatte echt mal wieder Bock auf eine Runde Siedler. Ne?
Die Ausbrecher-AG habe ich gezockt.
Die ja, hab ich gesehen bei dir. genau, in diesem Sinne, haltet die Wurst hoch. Gruß Steffen, Dankeschön für den coolen Kommentar.
Ich muss man echt sagen, wir haben echt lustige Hörer, ne? Also die Nicknames teilweise.
Ist geil,
wo habt ihr die gekauft,
ey? Ja, wir sind das selber, wir haben ganz viele Fake-Accounts angelegt. die Jassi hat sich auf jeden Fall gefreut, dass das Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall doch noch oder ein Geburtstagsgeschenk, dass es auf jeden Fall noch Verwendung findet, weil der Heider und ich, wir machen ja demnächst den Brett-Time-Stories-Gin. Das wird ein geiles Ding. Christoph Schmidt, unser Gast letzte Woche, hat eigentlich den passendsten Kommentar zur letzten Folge gegeben. Er hat nämlich geschrieben, kein Kommentar. Ich war ja gespannt drauf, ob er noch mal irgendwie was zu seiner eigenen Folge sagt. David Rimbach, David war zuletzt bei dir zum Prototypen-Zong, habe ich gesehen, ne?
Genau, ja. Er und seine Freundin hatten vorbeigeschaut. War auch geplant gewesen und die hatten sich mal angemeldet und meinen, hey, wenn ihr ja Lust habt, wir wohnen ja nicht so weit weg.
Wo kommen die her?
Wobei, ich glaube, die sind noch. Erst will ich auch gerade aus Kassel, glaube ich. Also die sind auch über 2 Stunden gefahren.
Boah, ja, schon
eine Kassel geht. Die sind auf jeden Fall nachts um 5 Uhr rausgekommen dann. aber haben wir den ganzen Tag noch nur Unfall verbracht. Und ja, haben eine coole Fünferrunde gezockt. Können wir nachher darüber sprechen.
Wenn wir machen wir auch noch.
Thema kommen, sag ich mal. Aber hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall mit den beiden. Also.
Boah, David ist auch ein super sympathischer Typ. Ne? Hat ja auch hier schnappt die Möpse. Leute, wenn ihr auf Möpse steht, und damit meine ich jetzt die Tiere, dann guckt euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Und er hat auf jeden Fall geschrieben, das Stechen hätte ich glatt gewonnen, das gute alte Burgen von Burgund ist einfach herrlich, zusammen mit allen Erweiterungen. Da war ich auch vom Heider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hätte ich mehr von dir erwartet.
Ich habe das gebraucht, ausgepöppelt gekauft und hatte irgendwie hatte ich da ein Brettspiel vorm Kopf.
Gibt's ja nicht. Punkt. Dan the Man and the Board Game Van. An der Stelle muss ich sagen, Dan, ich hoffe, dass ich es bis jetzt, also wenn du diese Folge hörst, hoffe ich, dass dein Paket endlich auf dem Weg ist. Er hat nämlich von mir was gekauft und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich momentan echt nicht dazu komme, das loszuschicken. Aber ich hoffe, es ist unterwegs.
Verkauft.
Er hat von mir Star Wars LCG Expansions gekauft.
Ah, okay.
So, er hat auf jeden Fall geschrieben, wir haben ihn ja quasi auch schon fast eingeladen, dass er einmal Gast in unserem Podcast ist. Und was soll ich sagen? Er hat geschrieben, es wäre mir eine Ehre. Also, auch hier, trag dich in den Timetable ein. Wir sind stark gebucht, ja. Zur BGG-Wertung. Ich schaue sehr gerne nach dieser Wertung, aber nur in Verbindung mit dem Lesen von Kommentaren. Also, das fand ich schon krass. Er hat da wirklich gesagt, so, dass er dann auch guckt, warum die so bewerten. Und was ich ganz krass fand, er hat dann halt gesagt, er stalkt dann auch die Leute, die die Kommentare geschrieben haben, um zu gucken, wie sind die sonst so drauf und haben die vielleicht den gleichen Geschmack wie er. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Für mich wäre das sehr zeitaufwendig, aber gut, solange es funktioniert.
Es waren viele.
Boah, das wäre mir echt zu viel. Dann Dennis Neubert, wie immer geil, hab mich mal wieder sehr gut entertained. Heidi, bin schwer enttäuscht, dass du am Ende die Burgen nicht erraten hast. Liebe geht raus. Zack, ja. Schon der Dritte, mit mir schon der Dritte, der es gesagt hat jetzt.
Oh Mann.
Shame.
Dann eine Sache, tatsächlich habe ich mich riesig gefreut mit dem Kommentar, und zwar Symbio ist ja auch ein relativ junger YouTube-Kanal und die Jungs mag ich ja richtig gerne und da ist ja auch noch eine kleine Action mit denen geplant und da gab es eigentlich einen ganz coolen Hinweis und zwar haben sie gesagt, Jungs, ein derbes Mensch ärger dich nicht, Let's Play, richtig mit Trash-Talk angereichert, könnte was zum Weglachen werden. Und da sei so viel gesagt, ich habe das mal in mir wirken lassen, habe eine Nacht drüber geschlafen. Der erste grüne Spross ist schon draußen. Mal gucken, ob wir da was draus bauen. Einer unserer Lieblinge, da habe ich auch schon, der hat auch schon ein Weiße-Weiße-Känze-Känze vorbereitet für uns. Auch er wird irgendwann mal am Start sein. Dominik Sattler, auch da geht Liebe raus. Hat mir auch schon gesagt, dass er, wie gesagt, schon Weiße-Weiße-Känze-Känze vorbereitet hat. Ich habe bei Glenmore 2 nie mehr gewonnen, seitdem ich den Pott hier an der Messe vernichtet habe. Dazu sei auch gesagt, vernichtet ist jetzt übertrieben. Ne? Aber naja.
BG-Ranking. 2 Punkte.
Nee, ganz so krass war es nicht. Ich habe schon verkackt. BGG-Ranking gebe ich nichts mehr drauf, aber Potti hat das ja gut erklärt, was wir davon halten, wegen Spiele wegzudenken, dann müsste auch Monopoly super sein. Wie Chris gesagt hat, ich denke, die Leute kennen das einfach nicht. Meine Spiele als Kind, Mühle, Jassen und Wildlife. Übrigens ein Weiße-Weiße kennt sich bei mir auch in der Schublade. Ach ja, Potti, Great Western Trail ist total lame. Habt ihr schon gezockt?
Nö. Ne? Ich habe mir jetzt sogar diese zu pimpenden Münzen aus Brasilien bestellt. Über die Gruppenbestellung. Vielen Dank übrigens, dass du das in die Wege geleitet hast. Und da gab es jetzt einen Gruppenplätsch, irgendwie eine Gruppenbestellung aus Brasil. Da habe ich einmal die Dinosaur Island Münzen und die Münzen für Great Western Trail geordert. Und das ist auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig. Also das ist eins meiner Favorites. Da hat der Pfister auf jeden Fall echt ein Meisterwerk abgeliefert. So, das hat so eine Deckbuilding-Komponente und so, ja, so ein Zugmechanismus. Und mir gefällt das auf jeden Fall besser als Maracaibo. Zug, ne? Ist nicht unbedingt direkt vergleichbar, aber für mich wirkt das Spiel so richtig rund und man spielt es flüssig runter. Und Maracaibo war für mich so ein bisschen arbeiten und anstrengend so im Vergleich dazu. Mhm. Also ist ein richtig geiles Spiel.
Also ich habe es noch nicht gezockt tatsächlich. Ich muss auch ganz ehrlich sein, der einzige Pfister, den ich im Regal habe, ist Blackout. Und Blackout mag ich auch tatsächlich sehr gerne, muss ich sagen. Dann der Herr der Spiele hat geschrieben, zu gut gealterten Spielen, ach ja, da auch ganz kurz, ne, auch ein YouTube-Kanal, geht gern mal rüber. Könnt euch auch mal anschauen. Zu gut gealterten Spielen. Der freut sich auf jeden Fall, genau. Zu gut gealterten Spielen mache ich mir auch regelmäßig Gedanken. Ich gebe euch vollkommen recht, dass das natürlich eine äußerst subjektive Wahrnehmung ist. Für mich ist ein Spiel dann schlecht gealtert, wenn es bezüglich Thematik und vor allem bezüglich Mechanik vollkommen überholt ist. Das ist meistens dann der Fall, wenn es Spiele gibt, die darauf aufbauen und es besser machen. Finde ich auf jeden Fall ein relativ, also das ist so, sage ich jetzt mal, so ein Gedankengang, den kann ich nachvollziehen. Ne? Es gibt ja so manchmal Spiele, du hast es ja gerade schon so gut gesagt, Stefan, zum Beispiel bei Twilight Imperium, man hat so das erste Spiel gehabt, dann hat man geguckt, was funktioniert im Spiel gut. Das machen wir jetzt, streamlinen wir vielleicht mal ein bisschen oder nehmen vielleicht was dazu. Mir fällt auch zum Beispiel immer noch mal das Thema, hatten wir auch in der letzten Folge, Troyes mit Black Angel. Ne? Das war halt so, viele haben sich halt bei Troyes aufgeregt, dass halt die Würfel weg sein können. Bei Black Angel kannst du es jetzt irgendwie safen. Ob das jetzt irgendwie heißt, dass ein Spiel nicht gut gealtet ist, ist wieder was anderes. Aber ich glaube, den Gedankengang von Marcel kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen. Dann an...
Weißt du, was mir, warte, weißt du, ja, was mir dazu nur einfällt? Diese neue Stefan-Feld-Serie. Ne? Und da habe ich ein Interview mit dem gesehen. Und ich finde, Brügge ist so ein richtig geiles Spiel. Kennt ihr Brügge?
Ja, aber nie gespielt.
Ich habe auch nicht gespielt.
Habe ich früher mit meiner alten Runde rauf und runter gezockt und es war immer echt geil. Und das, was das Spiel so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass so der Zufall da so mitgespielt hat und man nicht immer genau wusste, welche Farbkarte man bekommt und die dann einsetzen kann. Die ist jetzt in diesem Hamburg-Spiel gar nicht mehr dem Zufall überlassen. Da haben wir wieder so diesen Moment Zufall und Spiele altern. Das hat er jetzt völlig rausgenommen und hat jetzt, man kann bewusst die Farben ziehen. Und ich fand gerade das im alten Brügge, fand ich richtig geil. Würde mich mal interessieren, was die Hörer auch dazu sagen. Ob sie jetzt sagen, oh, Hamburg, das finde ich dann sehr wahrscheinlich besser, wenn es so gelöst ist. Aber ich fand diese Zufallskomponente, man hat teilweise dann irgendwie ein Spiel vielleicht nicht gewonnen, weil man die Karttabelle nicht gezogen hat. Oder man konnte das Spiel, jetzt ist das Spiel dann das neue auf 8 Runden begrenzt. Und vorher war es so, du hast immer 2 Kartenstapel gehabt. Und wenn ein Kartenstapel leer war, dann war dann das Spielende eingeleitet. Und dann konntest du quasi so ein bisschen manipulieren, dass er von dem größeren Stapel die Karten noch ziehst, damit das Spiel noch nicht Ende ist. Das heißt, das sind so 2 so Merkmale, die da jetzt komplett geändert wurden. Weil er selber sagt, das findet er jetzt besser und ist ein bisschen vorausschauender. Ich fand aber das alte eigentlich ein perfektes Spiel.
Okay. Ich habe sowieso mal überlegt, Stefan Feld müssten wir eigentlich auch mal in den Podcast holen. Weißt du, wo der aber Typ
bei mir... Wenn er seine geilen Autogrammkarten mitbringt.
Ich wollte es gerade sagen. Da hat der Typ so viele Sympathiepunkte bei mir gesammelt, als ich jetzt in dieser Kampagne diese Autogrammkarten gesehen habe, wo er da diese komischen Kostüme anhat. Weltklasse.
So, ja, stimmt. Ja.
Ey, geil. Mit
Anzug und so, ne?
Weltklasse. Ja. Und somit das eine, glaube ich, noch mit so einem Monokel und so. Weltklasse. Ohne Scheiß. Ich schreibe den einfach mal an. Und wenn er mich auslacht, ist auch egal. Dann soll er mir wenigstens eine Autogrammkarte schicken.
Mir auch, bitte.
Ja, machen wir. Dann Dark Souls hat geschrieben, Ed Heider, jetzt Daniel, for you, auch mal die 10er-Wertung anschauen. Da wird auch gebalanced und auch bewertet, bevor das Spiel erschienen ist. Am besten die 10er- und 1er-Wertung ignorieren. Genau, weil der Daniel ist ja in der letzten Folge mal darauf eingegangen, dass ja auch so Balance-Votes manchmal mit so einer 1 gegeben werden und so. Ne?
Ja, beide Seiten sind schlecht, finde ich. Ne? Also ich verstehe Leute, die eine Bewertung abgeben möchten. Das tut ja jeder von uns irgendwie. Aber ich denke halt irgendwie das Spiel noch nicht gespielt zu haben, sowohl 1 als auch 10, das ist einfach beides Blödsinn halt, ne? Also, wir haben auch schon einen 5er-Score auf The Beginning, das hat auch noch keiner gespielt, also in dem Sinne, der sitzt irgendwo in Amerika und der hat es auch noch nie gespielt, war ihm halt schon eine 5 gegeben, wobei er jemand Punishment besitzt, also ich dachte, er wird sich das kaufen, so, ne? Aber er hat es einfach schon mal vorbewertet für sich selber irgendwie so, das versteht einfach kein Mensch irgendwie, ne? Also, wie viele Spiele einfach schon kaputt bewertet worden, also, so ein Frosthaven war halt kaputt von der Bewertung, bevor es auf Kickstarter gegangen ist einfach, ne? Irgendwie. Und solche Geschichten. Ich verstehe gar nicht, was das bringen soll irgendwie. Eigentlich müssten die Spiele erst bewertet werden dürfen, wenn sie draußen sind. Das wäre von der Logik her richtiger.
Ob du es dann natürlich zwingend umgehen kannst, ist die Frage, ne? Aber ich glaube, du würdest zumindest ein paar Votes rausnehmen. Ich meine, natürlich, man kennt das selber, wenn man jetzt vielleicht mal auch Sympathiepunkte für einen hegt. Weiß nicht, dann gibt man auch vielleicht mal eine etwas bessere Note, als man es vielleicht tun würde, wenn man den jetzt nicht kennt. Das ist ja auch vollkommen okay. Deswegen auf einer gewissen Art und Weise kann ich in Anführungszeichen so ein leichtes Balancing ja verstehen. Aber ich finde es halt tragisch, wenn ich halt da eine Wertung abgebe, obwohl ich das Spiel nicht kenne. Oder vielleicht finde ich das Spiel gar nicht so schlecht und gebe aber eine schlechte Wertung, weil ich denke, ja, der Boardgame-Geek-Wert entspricht ja nicht dem, wie es eigentlich sein sollte oder wie ich es empfinde. Ja,
das ist doch.
Dann soll ich doch einfach so werten, wie ich es denke und dann ist gut.
Ja,
aber genau. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch echt krass. Gestern in der Gruppe ja auch kurz Thema gewesen, das Materia Prima, ne? Da war doch gestern zu Materia Prima.
Der Flo,
Der Flo, der war echt ein bisschen geknickt und das kann ich auch nachvollziehen. Der steckt da so viel Herzblut und Liebe rein, war ja auch im Podcast schon zu Gast und berichtet da. Ich habe es selber auch noch nicht gespielt, aber da gibt dann auch irgendwer oder geben dann mehrere bei Boardgame Geek dann eine Eins dafür. Das ist natürlich dann schon, wenn das so dein Herzensprojekt ist. Also wenn du jetzt so knallharter Spieledesigner bist und jedes Jahr da 20 Spiele rauspfefferst, dann juckt es sich wahrscheinlich nicht, wenn einer irgendwie eins mit eins bewertet. Aber wenn du wirklich so 2-3 Spiele auf den Markt wirfst, ich meine, du wirst es vielleicht sogar aus eigener Sicht am besten nachfühlen können, und jemand bewertet das dann mit eins und das ist so schwer nachvollziehbar, ja, weil das ist ja so vernichtend eigentlich, so, ne, also so als wenn es gar nicht wert wäre, das in Produktion zu geben. Das finde ich total schade und echt traurig dem Autoren gegenüber.
Also die Frage ist ja erstmal, hat er eine so schlechte Runde gespielt, dass sie so schlecht gewesen ist, oder hat er es überhaupt gespielt, ist dann, oder richtig gespielt? Das sind immer so die ersten Fragen, die ich mir immer stelle, weil ich denke mir, wie du schon sagst, eine Eins zu geben, wenn ich mich nicht mehr ein Spiel kaufe oder bei Kickstarter ein Spiel backe, ich weiß vorher alles über dieses Spiel. Ich weiß, das Spiel wird keine Eins für mich werden. Also das kann mich vielleicht enttäuschen, dann ist es vielleicht eine 6 oder eine 7 oder sowas so in meinem Kopf. Aber ein Spiel kann für mich gar keine Eins sein. Also weil ich einfach vorher schon weiß, was mich erwartet, immer. Es gibt einfach nie einen Überraschungseffekt für mich, wenn ich so weiß, okay, das Spiel, ja, ich weiß, worum es geht, ich weiß, wie es aussieht. Was kann daran eine Eins sein, weißt du? Also ich das Spiel kaufe, ich sehe doch, wie es aussieht. Ich weiß, worum es gehen wird. Ich verstehe einfach den Gedankengang dahinter nicht. Das ist eigentlich, kann eigentlich nur sein, weil du irgendwie einen Groll gegen jemanden hegst. Ich kann mir das nur so erklären irgendwie. Oder du bist ein Troll und hast einfach Spaß daran oder so.
Komisch. Davon gibt's auch genug.
Ja, also das, genau. Das ist, glaube ich, auch eher so ein ganz großer Faktor. Aber ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Also, es war ja auch ein Kickstarter-Spiel, es ist kein großes Projekt gewesen. Das muss man einem auch klar sein. Es ist eine Ein-Mann-Person, die dahinter steckt irgendwie, ne? Du schadest damit jemandem, der ganz klein ist, weißt du? Und du tust jemandem, weiß ich nicht, es bringt dir einfach selber auch gar nichts halt, ne? Kein Mensch würde dich deswegen feiern, weil du da eine Eins abgibst oder eine Zweier abgibst oder sowas.
Ja, vielleicht kloppt der Typ sich selber einen darauf. Kann ja auch sein, ne?
Das machen viele, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Das
haben wir jetzt gegeben. Wahrscheinlich. Ja, dann lass mal weitermachen. Michael Geirauner, erstmal fand ich auch ganz witzig, ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, geschrieben, 1:22, wir müssen zu den Schlussakkorden kommen und dann läuft das Ganze noch über eine halbe Stunde. Auf jeden Fall, er hat noch geschrieben, zum ewigen Monopoly in Klammern mit Kartenlesegerät jetzt echt, als Einsteigerspiel möchte ich sagen, dass es nichts nützt, wenn im Laden, wo man das Monopoly-Spiel gekauft hat, dann kein aufbauendes Spielematerial zur Verfügung steht. Letzte Woche in der Innenstadt beim Müller, ich meine, okay, ich würde jetzt auch beim Müller meine Spiele nicht kaufen, aber es kommt ja auch immer darauf an, hast du was in der Nähe, wo man was kaufen kann oder nicht, und ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass so Spiele, die in so einer Masse produziert werden, auch in so einem Laden verfügbar sein sollten eigentlich, ne? So, auf jeden Fall wollte ich die Crew kaufen, gab es nicht, hat man nichts von gehört. Ich musste dann die Abteilungsleiterin darauf aufmerksam machen, dass es das Kennerspiel des Jahres ist. Sie meinte daraufhin, nein, das ist doch Pictures. Ist natürlich schlecht, wenn Leute in so einer Abteilung arbeiten und dann sich nicht damit auseinandersetzen. Ich glaube, da hat er auch einen relativ interessanten Punkt angesprochen und dass einfach viele Läden, nehmen wir jetzt mal so Galeria Kaufhof oder so, da wird halt so alles irgendwie reingespült, ne, was irgendwie verkaufsfähig ist, was man so für 29,99 auf Palette knallen kann. Und dann steht das halt da, ne? Und die Leute, da ist ja keiner von, der sich im Internet informiert, die kriegen dann halt von Cosmos oder so, kriegen die halt dann mal so einen Außendienstler vorbei, der dem alles über die Spiele erzählt und dann wird dem erzählt, das ist halt State of the Art, ne? Und ich glaube, da hat er schon einen ganz guten Punkt angesprochen, wenn Leute, sag ich mal, mit einem Spiel wie Monopoly, Siedler von Catan oder Hotel einsteigen und die finden Spaß an Brettspielen, dann gehen die halt in die Galeria Kaufhof und finden halt nur solche Spiele zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt.
Du kannst ja hoffen, dass sie Andor kaufen oder dass sie irgendwie ein andersweise gutes Spiel zumindest finden, ne? Und nicht beim fünften Monopoly-Klon irgendwie.
Ist auch so.
Oder so.
Also. Ist auch so. Dann Michael Haller. Auch Michael, auch wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass dann dein Paket schon unterwegs ist. Ich habe es aber heute noch mal für ein Video gebraucht. Sorry dafür. Der hat geschrieben, super Folge. Mittlerweile muss ich echt mal Trois vom POS holen. Sonst kann man hier ja gar nicht mehr mitreden. Ich schieß auch mal meine drei letzten Spiele dazu. KDM, Prolog plus Löwe gelegt, aber alle Founding Stones auf das Tier geballert. Bubu und In the Hall of the Mountain King. Heute kommt Barrage dran. Grüße euch und schönes Wochenende. Slivomat 5000, unser Homie auf Insta, und er hat geschrieben, von wegen BGG-Ranking, das ist schon von Bedeutung, vorausgesetzt, die Anzahl der Bewertungen ist repräsentativ. Löst alles unter 7 einen Alarm aus und unter der 6,5 schaltet sich neben dem Blinklicht die Sirene hinzu. Das heißt aber nicht zwingend, dass das Spiel nichts taugt, nur muss man genauer hinschauen. Barrage hat miese Bewertungen wegen des Materials bekommen, das nachgebessert wurde und in Wasserkraft gar nicht mehr enthalten ist. Es gibt Kickstarter, die schlechte Bewertung für die Lieferzeit oder die Kommunikation der Kickstarter-Kampagne nach sich ziehen. Aber was interessiert das den Retail-Käufer? Viele stören sich an der Farbgebung von Dinosaur Island und Dungeon Degenerates. Nur was hat das Nur was hat das für eine Bewertung, wenn es einen selbst gar nicht stört? Also da hat er auf jeden Fall schon mal recht, da sollte man gucken. Ne? Mittlerweile, wenn ich mal nach der Wertung gucke, gucke ich auch mal, wie viele Votes gibt's überhaupt? Und wenn ich dann so sehe, 47 Votes, dann ist schon für mich okay, dann muss ich halt selber gucken, was ich davon halte. Ne? Und letzter Kommentar für heute vom Eugi. Nice as every time. Als Kind der 80er ist mein erstes valides Spiel Scotland Yard, Spiel des Jahres 83. Und seitdem habe ich das auch. Ansonsten bin ich wie Christoph Mitte der 80er Jahre zum Rollenspiel gekommen, ohne dabei die Brettspielwelt zu vernachlässigen. Seit 7-8 Jahren hat das Brettspiel eine klare Oberhand gewonnen. So wie ihr Caillou erklärt, scheint es nicht anders zu sein als das ursprüngliche Spiel aus 2005. Und die erzwungene Bewegung des Vogtes kostet ja Geld und Geld ist kostbar. Ed Potty, ich hoffe, du hattest nach der Folge keine Kopfschmerzen durch den Weißweinfusel. Ja. Da müssen wir auch noch gucken. Der Heidi und ich, wir sind ja noch zur Altbiertestung eingeladen.
Der Eugi ist jetzt erstmal im Urlaub. Ich habe die Tage mit ihm geschrieben. Müsste eigentlich jetzt, wenn der Podcast on ist, müsste er weg sein. Und danach gibt's eine Session.
Ich freue mich drauf.
Ich mir auch.
Dann, Stefan, deine drei Spiele.
Ich soll anfangen. Drei auch nur.
ich habe auch mal mehr als drei.
Ja, ich weiß. Wem sagst du das? Also muss ich ganz kurz einwerfen. Ich wünschte, es wäre dabei gewesen bei den dreien. Also es kam nicht heute an hier. Richtig nett. Ja, freue ich mich sehr drauf. Aber natürlich habe ich nicht gezockt. Zeit hat man ja dafür nicht. Mein erstes Spiel. Lustigerweise genauso wie du, Pauli, letztes Mal. Schach tatsächlich. Letzte Woche echt viel Schach gespielt, ey. Ich habe letzte Woche so ein Schachturnier gesehen, hat dann voll Bock gehabt, Schach zu spielen. Da habe ich irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Runden online gespielt irgendwie.
Mega, ohne Scheiß.
Man gewinnt nicht immer, aber ich finde, ich bin immer wieder fasziniert, wie geil dieses Spiel eigentlich ist und wie unterbewertet das eigentlich so in der Szene ist, so für dich, so im Brettspielbereich. Irgendwie alle sagen so, War Chest hier, das neue Schach und bla bla. Eigentlich musst du nur Schach spielen und hast eigentlich ein richtig gutes Spiel irgendwie. Also
ich finde es auch wirklich mega. Ich habe es ja auch 100 Jahre nicht gezockt gefühlt und dann irgendwie vor 2 Wochen auch direkt 2 Runden in Folge und ich hätte auch noch eine dritte und eine vierte spielen können. Es ist halt, sagen wir mal, du hast natürlich immer eine Downtime, aber es ist halt so, ich finde, dieses Spiel fordert dich kognitiv halt so massiv, ne? Ich finde es super.
Auf jeden Fall. Es ist halt einfach fair, du hast alle Informationen am Tisch. Ne? Es gibt nichts Verborgenes irgendwie oder so, außer dass wenn du was übersiehst, aber dann wirst du dann auch bestraft dafür in der Regel und so. Ja. Also ich finde, das ist einfach ein echt, echt krasses Spiel, irgendwie, wenn man das heutzutage immer noch so, finde ich, so wiederentdeckt irgendwie. Also ich hätte jetzt echt Bock, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Fehlt natürlich die Zeit für irgendwie, aber es ist echt was man nicht unterschätzen darf. Und auch, es kann nicht schaden, ein gutes Schachbrett zu Hause zu haben irgendwie. Wenn die Kinder mal groß sind, ne, dann wird Schach geübt auf jeden Fall. Wir müssen früher schon anfangen, glaube ich.
Das Komische ist, ich verliere bei solchen Spielen immer. Was denn da? Also da, wo Bewegung und Schlagen im Spiel ist und quasi Schachbrettmuster da drin ist, habe ich no chance irgendwie. Aber Spaß macht's mir schon. Aber das Verlieren am Ende, das häufige Verlieren, lässt einen immer davon Abstand nehmen, zu sagen, ich bringe es freiwillig auf den Tisch irgendwie.
Ja, gut, das macht natürlich Sinn. aber ich muss auch sagen, ich persönlich glaube, ich bin im Schach besser, wenn ich auf dem Tisch spiele, als wenn ich es online oder auf einer App oder so spiele, weil wenn ich diese Sachen nur so zweidimensional sehe, irgendwie schadet das meinem IQ oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich schneller, glaube ich, schneller Dinge, als wenn ich es wirklich dann so sehe und so weiß ich auch nicht. Das ist ein Kopfding oder so, aber.
Doch, glaube ich auch.
Auf App ist nicht ganz so geil, aber es geht auch, sagen wir mal so. Ja, mein nächstes Spiel, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, Too Many Bones heißt das.
Nee, nie gehört.
Nee, ne?
Ist das auf Deutsch?
Ich habe da Gerüchte gehört, in so einem Podcast auf jeden Fall. ich habe jetzt 3 oder 4 Runden habe ich jetzt mittlerweile gespielt. Ich habe mit Duster habe ich eine Runde alleine gespielt. Ich habe mit Gilly und Nugget schon Team gespielt und ich habe noch mit Boomer habe ich noch eine Runde gespielt. War bisher immer geil gewesen, muss ich sagen. Also hat immer Laune gemacht. Ich habe an dem Spiel überhaupt nichts auszusetzen. Ich verstehe gar nicht, warum es so lange nicht immer auf einmal da gewesen ist. Ich habe das lange überhaupt nicht gefeiert. Ich habe das vom Designer irgendwie nicht gemocht. Und irgendwie konnte ich mich damit nie warm anfreunden irgendwie. Aber irgendwie vor ein paar Wochen irgendwie hat es mir irgendwie Klick gemacht im Kopf. Man sagt ja, alle 7 Jahre ändert man ja seinen Geschmack irgendwie oder so. Das ist ja bei den Menschen so. Dann magst du plötzlich andere Schokolade oder was weiß ich oder machst plötzlich Sport oder so. Und bei mir ist es, glaube ich, dann der Punkt gekommen, jetzt mag ich plötzlich Too Many Bones und hab's da ja zweimal All-In gehabt zwischendurch. Und weiß ich nicht, ich finde es richtig gut. Also ich freue mich sehr auf meine Trove Chest. Ich hoffe, die kommt Ende des Jahres noch. Die wird auf jeden Fall Highlight in meinem Kallax. Und ich weiß nicht, besser geht's, glaube ich, nicht irgendwie. Also ist auch aktuell, würde ich sagen, für mich so in meinen Top 3 Spielen überhaupt. Also ja.
So, für mich. Damit ist alles gesagt, ja.
Ich weiß nicht, wie gut es zu dritt oder zu viert ist, aber so alleine super. Oder zu zweit finde ich es einfach
unfassbar. Also ich habe schon in allen Kombinationen gespielt. Ich habe Solo gespielt, zu zweit, zu dritt, zu viert, egal in welcher Runde du hast, es bockt immer.
Klappt immer.
Ja, klappt richtig geil. Immer. Richtig geil. Und klar werden die Kämpfe mit, je mehr Leuten mit, du bist natürlich ein bisschen früher epischer. Ne? Also wenn du so eine Vierer-Runde spielst, hast du, sag ich mal, so am vierten oder fünften Tag schon so einen Kampf, der schon mal so ein bisschen länger dauern kann als 10 Minuten. Aber ja. Geil.
Ja, absolut. Also mein einziger Kritikpunkt ist eigentlich nur der, dass es halt auch lange dauern kann, natürlich so, ne? Also gerade als jemand, der nicht so viel Zeit hat, guckst du schon genau, welchen Tyrann du dir aussuchst, so, ne? Weil du genau weißt, okay, jetzt hast du halt nur 3-4 Stunden, da machst du halt irgendwie nicht so lange Runde, ne? Ich dachte, ob ich jemals die langen Runden machen werde, weiß ich gar nicht, ob ich da jemals eine Zeit zu finden. Ich hoffe es natürlich. Und natürlich siehst du auch in kleiner Runde natürlich auch nie diese 20er-Chips. Das ist auch ein bisschen schade irgendwie. Also man würde immer gerne mal gucken, so sneaken, ne? Was erwartet einen da so? Aber
da sind schon heftige Sachen drunter teilweise. Wir haben jetzt hier Splice and Dice gespielt, wo du dann parallel dann deinen Tyrant dann noch selber generierst. Das ist auf jeden Fall nochmal echt so ein Hirnbrezler im Spiel. Ich bin dann immer froh, dass ich das mit Basti und Jasmin spiele, die machen das Organisatorische dahinter immer. Ich habe nur geguckt, so, wow, und dann hatten wir echt so einen üblen Tyrant dann am Ende. Also okay. Das ist auch nochmal geil. Also die haben auch immer noch geile Ideen, um nochmal irgendwie was draufzusetzen oder noch irgendwelche geilen Add-on-Charaktere dann irgendwie, also Gearlocks dann irgendwie reinzubringen, wo du denkst, eigentlich haben die ja schon alle Gearlocks so. Und dann denkst du, krass, ey, auch diese Lab Rats jetzt, so dieser Gedanke dahinter, also ist echt verrückt.
Ja, auch die bin ich auch gespannt. Die hat Timo immer so extrem gehypt irgendwie. Er meinte, die musst unbedingt, ja, die Lab Rats musst du mitnehmen oder so, ne? Da hat er immer sehr, ja, glaube ich, fand ich mega, mega gut. Ich habe es einmal auch an der Nordsee gespielt irgendwie. Habe natürlich dann mit Undertow gespielt, ne, mit Wasserflair dazu und so. Weiß ich nicht, kann man einfach voll gut runterspielen irgendwie so an so einem Abend irgendwie, macht mega Laune. Weiß ich nicht, kann man gar nichts gegen sagen. Außer gegen, das kann halt sehr lange dauern halt. Ne? Also das muss man sich so im Klaren sein, aber ist ja an sich auch nichts Schlimmes. Man muss einfach nur die Zeit dafür aufbringen. Ja gut, und mein letztes Spiel, logischerweise, da ich seit gefühlt einem halben Jahr an unseren Prototypen spiele. Also, okay, halbes Jahr ist natürlich falsch, weil da Corona-mäßig konnten wir uns natürlich dann eine Zeit lang nicht treffen, aber seit diese Lockdowns wieder ein bisschen entschärft sind, seitdem ist es natürlich für uns eigentlich aktuell nur ein Spiel, was bei uns eigentlich gespielt wird, weil wir in Verzug sind ein bisschen, weil wenn man ein halbes Jahr oder dass ich ein paar Monate nicht spielen darf, ne, weil die Gruppenspieleranzahl nicht erlaubt ist, ist das schon ärgerlich, aber jetzt, wenn wir können, versuchen wir es halt so ziemlich jedes Wochenende, dass wir mal was hinbekommen. Immer neue Leute dabei, immer jemanden dabei, der es noch nicht gespielt hat, neue Eindrücke einsammeln und so. Und ja, wovon ich jetzt hier rede, natürlich von Monopoly. Nein, von The Beginning natürlich, von Demon Punishment.
Da gehen wir ja gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber.
In the beginning.
Das ist bestes Video auf jeden Fall. Aber es ist fake, ne? Das weißt du, ne? Es ist nacheditiert.
Ja, das sieht man aber auch.
Ist trotzdem sehr gut. Aber da können wir gleich drüber reden, genau. Das sind so meine 3 Spiele aktuell.
Ja, läuft. Mal gucken, ob der Daniel das toppen kann.
Warum machst du denn nicht einfach mal weiter? Ich will auch mal den Schluss akkurat.
Ja, aber ich habe ja gerade schon die ganzen Kommentare vorgelesen. Das ist doch klar, dass ich dann...
Ja, gucken die an.
Da muss ja immer in allen Redegleichgewicht dargestellt sein.
Ja, bevor ich über meine 23 Spiele zu sprechen komme, ich weiß nicht, wie ihr das die Tage erlebt. Jetzt war die GenCon gerade vorüber und man hat so ein paar... unausgesprochene Geheimnisse jetzt so gehört und dachte so, oh krass, ey, das sind jetzt also die Blockbuster, die die Verlage so rausbringen und jetzt purzelt irgendwie jeden Tag irgendwie so eine News nochmal rein, so, ach, der bringt das noch raus und dann kommt da ein Spiel und hier kommt ein Spiel und jetzt gestern kam da die Nachricht nochmal irgendwie, Dinosaur World kommt jetzt und auf der GenCon haben sie eigentlich veröffentlicht, dass Dinosaur Roar and Ride, wo ich gesagt habe, da gehe ich auf jeden Fall rein, kommt. Also das heißt, Pandasaurus Games haut jetzt auch nochmal richtig auf die Kacke und ja, ich bin mal sehr gespannt drauf, was da kommt dann jetzt an Neuigkeit. Dann habe ich Cloud Age irgendwie bin ich drauf gestoßen und habe direkt mal meinen BGG-Account hochgefahren und habe mit Alexander Pfister Kontakt aufgenommen. Der hat wirklich innerhalb von 5 Minuten geantwortet. Richtig geil. Und Christoph, das ist jetzt extra für dich. Der Christoph hat mir gesagt, ja, du musst auf jeden Fall die Informationen, die du hast, im Podcast veröffentlichen, weil ich das schon ganz vielen gesagt habe und die hören dann auch rein. Also ne, nicht, dass die enttäuscht sind. Deswegen, ja, CloudAge soll laut ihm selber nicht so ein krasses Teil werden wie, also so ein Hirnzwirbler, schreibt er, wie Maracaibo oder Great Western Trail. Das ist eher so ein leichter Deckbilder, wo wirklich nur einzelne leichte Informationen auf den Karten selber sind. Modularer Spielplan, der auch nicht so überladen ist, sondern eher klein gehalten. Und ja, das Spiel als solches wird, glaube ich, ein cooles Teil. Also vom Thema her sah das echt cool aus. Habt ihr das Cover gesehen?
Mhm. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Mhm.
Ja, aber es wird halt nicht so ein Schwergewicht. Also er nimmt das auch selber, glaube ich, nicht so hart. Ne? Die Leute erwarten wahrscheinlich jetzt, oh, Pfister, das wird so ein richtig krasses Teil. Aber das wird wahrscheinlich, er sagte, es ist jetzt kein Expertenspiel, sondern eher Kennerspiel gehoben. So würde ich das jetzt mal ansetzen und ansehen. Und was da letztlich jetzt bei rumkommt, er sagte, in 4 Wochen wird auf jeden Fall erstmal Bildmaterial veröffentlicht werden, das Regelbuch, da arbeitet er jetzt irgendwie noch dran, das kommt dann in ein paar Wochen auch und dann wird man dann irgendwie Näheres dazu erfahren. Habt ihr sonst noch irgendwie, habt ihr auch noch nichts weiter gehört, ne?
Nö, doch gar nicht.
Alex.
Noch gar nicht.
Vom Alexander. Noch nicht. Nee. Der Alexander Pfister. Ich hoffe, er kommt uns mal näher.
Wer weiß. Es bleibt spannend. Wir stehen schon in Vertragsverhandlungen, aber irgendwie müssen wir noch gucken, ob wir da von unserem Timetable her den passenden Slot finden.
Ja, wir müssen da genau den passenden Slot finden. Also deswegen, ich brauche da jetzt, glaube ich, gar nicht großartig mehr zu sagen, bevor ich jetzt da irgendwie was erzähle, was ich selber noch nicht weiß. Das sind ja erstmal so die Randinformationen, die er mir gegeben hat. Muss man mal schauen. Dann, ja, was machen wir denn jetzt hier? Oli Bad Goldie, vorgestern habe ich Ausbrecher AG gespielt. Eigentlich so ein richtig trashiges Kack-Würfelspiel. Aber auch das irgendwie finde ich, ne, da sind wir auch beim Thema vom Anfang. Je nachdem, wie man so die Erwartungshaltung an so ein Spiel hat und vielleicht auch Komponente Zufall, ist das auch ein geiler Opener, wo du dich echt richtig mit kaputt lässt, ne? Da würde ich auch nie im Leben eine 1 für geben bei Board Game Geek, weil ich weiß ja, was mich erwartet und dann ist es trotzdem lustig dann irgendwie so an der Ecke. Ja, und dann will ich nur noch mal kurz ein paar Hinweise geben auf ein paar Kickstarter, die gestartet sind. Guck mal, dann zählt nicht mehr zu meinen 3 Spielen. Ich habe mich jetzt wirklich an die 3 Spiele gehalten. Nämlich Tokyo Sidekick. Habt ihr davon schon gehört?
Nee. Ja.
Das ist so ein Deckbilder, ne? So im Japanime-Spektrum. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich habe irgendwie einfach zu viele Deckbilder, als dass ich da jetzt irgendwie einsteigen würde, bin aber, also beobachte das noch weiterhin. Dann Uprising ist auf allen YouTube-Kanälen richtig krass am Abfeiern, aber auch da bin ich so nicht, dass ich final da reingehe. Stefan, du hattest ja auch schon gesagt.
Ich bin nicht drin, tatsächlich, ja.
Potti, du?
Ich bin noch nicht reingegangen, ich beobachte die Kampagne, aber ich habe mit den Jungs auch auf der letzten Messe mal gesprochen gehabt. Die haben mir auch damals so eine Promokarte mit in die Hand gegeben. Da war dann noch irgendwie im Prototypenstadium natürlich. Finde das Ganze eigentlich interessant. Allgemein finde ich Koop 4X ist ja immer so eine Sache. Ne? Das war ja Centauri-Saga, war ja auch mal so ein Versuch, der ist meiner Meinung nach gescheitert. Ich bin gespannt, allerdings auch noch nicht drin. Ich bin auch noch nicht final überzeugt. Ja, ich meine, der Vorteil ist vielleicht, dass die Core-Box, die eigentlich schon reicht, irgendwo bei 73 oder 75 Dollar, glaube ich, liegt oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich noch überraschen.
Ich weiß auch nicht genau. Also es sieht super interessant aus, aber irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe es auf Beobachtung gesetzt und kann sein, dass ich da trotzdem noch mal irgendwie einsteige oder so. Koop 4X, das sieht auch wirklich gut ausgearbeitet aus. Die Jungs, die haben da schon Ahnung, aber ich weiß es nicht. Ne? Wie du gesagt hast, Stefan, so das könnte sein, dass es ein Schmuckstück im Regal ist, was auch nur im Regal bleibt, so ungefähr. So hast du es,
glaube ich, auch nicht. Ne? Also genau. Ich glaube einfach nur, es ist halt Es war eigentlich schade, dass es nicht auf Deutsch gekommen ist, weil sie natürlich auch eigentlich im Deutsch, als deutsches Team, sage ich mal, das hätten vielleicht machen können. Aber ich glaube, an dem Spiel von meinem Optik kannst du gar nichts sagen. Es ist perfekt aus, so, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie. Also ich würde es mir super gerne einfach hinstellen oder an die Wand nageln oder so.
Ist auch die egal. Box ist cool gestaltet und so, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich eine glatte Eins in meinen Augen. Haben dem Eis richtig gemacht. Also komplett Marketing und so weiter. Das wird auf jeden Fall. Mal gucken, ob es das beste deutsche Kickstarter oder das höchste deutsche Kickstarter-Projekt wird, könnte ich mir vorstellen tatsächlich.
Wenn dann The Beginning irgendwann startet, dann wahrscheinlich nicht mehr.
Keine Ahnung. Ne? Aber auf jeden Fall, ich würde es ihnen gönnen, weil man merkt, es ist einfach viel Arbeit drin und so. Also das hätten sie sich auf jeden Fall verdient. Aber ich glaube, es ist mir persönlich irgendwie ein Tick zu kleinteilig, regelmäßig so zu kleinteilig irgendwie. Ich glaube, es würde hier einfach zu wenig auf den Tisch kommen, einfach irgendwie.
Das ist
auch so viele andere Spiele.
Wo du gerade das Thema kleinteilig ansprichst, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum bei mir immer noch kein Era of Tribes auf dem Tisch war, ne? Weil eine Milliarde Token, sehr viele kleine Regeln, ne, weil der natürlich der Arne da wirklich sehr genau war und alles keine Fragen natürlich offen lassen wollte und sowas ja gut ist, aber es schreckt auch ein bisschen ab, ne?
Ja, wobei man sagen muss, Arrow of Tribes, ich hab's nicht gespielt, aber es kriegt halt wirklich konstant gute Scores rein. Ich glaube, dass wahrscheinlich, wenn man das einmal Interess hat, diese Regeln und diese Symbolik, muss sagen, manchmal postet da ja so Sachen, so versteht man diese Bilder. Ich gucke die an, ich denke dann immer, Bahnhof, ich verstehe überhaupt nichts von den Sachen, die er dann da postet. Sieht für mich wie so ein Bildergrätsel aus, was man nicht lösen kann. Aber ich glaube, wenn man das einmal gerafft hat, ich glaube, es ist, glaube ich, ein richtig gutes Ding. Also 8,2 mittlerweile irgendwie.
Also es steht bei mir noch ganz weit oben auf der To-Do-Liste, definitiv.
Ich hab's schon gespielt. Und? War gut. Ja, war gut. Also war wirklich, musste zwischendurch mal nochmal nachlesen und sich reinfuchsen, aber es ist gefühlt so, es gibt für alles eine Regel und lässt sich alles lösen. Man muss es halt nur nachschlagen. Das Nachschlagewerk war ein bisschen schwierig und holperig, aber ist alles gut durchdacht. So.
Aber da hat er ja auch nachgelegt. Ich glaube, man kann sich mittlerweile auch schon verbesserte Regeln runterladen, glaube ich.
Genau, das hat er irgendwann zumindest mal angekündigt. Ja, und dann Stefan Feld bringt noch ein neues Spiel raus, Bonfire. Das sieht auch noch ganz verrückt aus irgendwie. Habt ihr davon schon was gesehen?
Kommt bei Pegasus jetzt, ja. Du kannst es ja, glaube ich, auf Tabletopia oder im Tabletop-Simulator kannst du schon zocken. Hab schon Bilder gesehen.
Hat der Chris schon gezockt?
Genau, der ist ja auch ganz on fire von dem Spiel. Oh, das ist ein Spiel on fire von Bonfire. Ich bin auch gespannt. Also es sieht gut aus. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von Stefan Feld. Das Einzige, was mich an den Stefan Feld-Spielen manchmal ein bisschen stört, da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit, ist, dass einfach total viel Material irgendwann auf dem Brett ist. Ich bin ja ein Riesenfan von Aquasphere, aber Aquasphere ist halt irgendwann in der dritten, vierten Runde ist alles so bunt und voll mit irgendwelchen Meeples. Aber Bonfire sieht echt spannend aus. Also bin ich gespannt.
Ja, wo ich habe jetzt versucht, immer mal so ein paar Let's Plays ausfindig zu machen. Da habe ich jetzt mal reingelinst. Du hast so einen Puzzle-Mechanismus. Du kannst deine Flotte irgendwie so reisen lassen. Dann kannst du wieder was irgendwie bei dir anlegen. Mir ist das fast schon zu viel. Also ich war ja sehr angetan, bin sehr interessiert, bleibe auch sehr interessiert, aber wirkt mir schon fast zu viel, muss ich sagen. So, und jetzt komme ich auch
nach deinen 37 Spielen, Andy, mal zum
Schluss. Aber komm, da haben wir jetzt alle gemeinsam drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, wir sprechen auch ein bisschen über Kickstarter, gleich über den wichtigsten, aber jetzt natürlich noch so ein bisschen was ankommt. Und es kommt dieses Jahr noch ein Spiel von Simone Luciani, und zwar Golem. Da gibt's bisher nur so ein Video auf Italienisch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das Material sieht ganz cool aus. Und jetzt habe ich die ganze Zeit mit dem hin und her geschrieben und irgendwie hält er mich die ganze Zeit. Der so, ja, was brauchst du denn für Informationen, so damit du im Podcast drüber sprechen kannst? Ich so, das und das und das oder im Prototyp. Er so, ja, egal. Nicht geantwortet, dann immer so alles im Umgang. Und dann habe ich mit dem schon alles ausgemacht, sodass er mir irgendwie so nochmal so Regelmaterial oder so zukommen lässt. Dann sagt er so, ja, schreib mir mal eine E-Mail. Ey, ich habe gar nicht deine E-Mail-Adresse. Also der hat mich irgendwie so ganz hingehalten. Aber Golem, da hat mich der Eugi draufgebracht und sieht super interessant aus auf jeden Fall. Das hat, glaube ich, diesen Mechanismus von Meister der Renaissance irgendwie so mit so Aktionen, Action Selection und sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein cooles Ding wird. Vor allem nach Baraj. Halte ich viel von dem. Der hat was im Brain, der Typ. So, und jetzt beende ich das auch mal hier, mein frohes Stell dich ein und lass dich mal ran, Poddy.
Tja, ich habe Dann werde ich mich jetzt kurz fassen. Nein, ich habe zwar 4 Spiele hier drauf, aber die kann ich relativ kurz abhandeln. Ich fange auch mit einem an. Ist auch, nachdem der Daniel mich da so ein bisschen angefixt hat, habe ich es mir auch besorgt. Skull King, das Würfelspiel. Muss ich wirklich sagen, super witziges Ding. Wir haben es jetzt vor ein paar Tagen gespielt und hat einfach mega Bock gemacht. Also genau wie du es gesagt hast, ne, man hat dann irgendwie so den Skull King und geht sich davon aus, okay, ich habe jetzt hier, brauche noch einen Stich, damit ich hier meine Punkte kriege und jetzt habe ich den Skull King und zack, dann würfelt er mit eine Fahne und alles ist im Arsch. Und also da hatten wir richtig viel Spaß. Ist eigentlich schade, dass das Spiel out of print ist, aber wenn ihr da irgendwie drankommt, kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Also Skull King, das Würfelspiel, hat sich jetzt in kürzer Zeit in mein Regal eingebrannt. Dann habe ich gespielt.
Aber nur wenn du da zum Bestpreis von 21,99 bekommst.
Genau. Dann Die Hard habe ich endlich gezockt von USAopoly. Stand jetzt auch seit der Messe bei mir im Regal. Ist ganz nett, hat so ein Kartengesteuert, also es ist kartengesteuert, du spielst 3 Akte, ne, im Nakatomi Plaza. Einer spielt eben John McClane, die anderen spielen eben die Diebe und die Diebe müssen eben diese Schlösser knacken und müssen dann irgendwie am Ende eine Bombe zünden und so. Und John McClane muss das natürlich verhindern, muss diesen Gruber oder wie der heißt, umnieten am Ende. Spielt sich ganz flüssig runter. Ich glaube, das kann man so alle 3 Akte, obwohl es wird, die Maps werden immer größer und es wird, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, man kann es ganz gut runterzocken. Ich fand es ganz nett, hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen, aber ich muss sagen, ich habe von dem Spiel gar nichts erwartet, weil das Material sieht auch echt nicht gut aus, muss man wirklich mal sagen. Es sieht echt nicht schön aus, außer das Cover ist cool gelungen, aber ansonsten Material, Figuren, Katastrophe eigentlich. So, das wirkt so ein bisschen wie, auch wir haben hier noch so 5.000 Euro Budget, was machen wir? Komm, mach da mal so ein komisches Spiel mit und dann verhökern wir das, um so plus minus null rauszukommen. Aber ich sage mal so, um es im Boardgame-Geek-Ranking-Genre irgendwie zu erklären, ich hab mit einer 5 gerechnet und es ist eine 6 geworden. Also insofern ist es okay. Ja, kein Must-Have. Dann ein Spiel, wo ich auch maßlos von enttäuscht war, Halfpint Heroes. Ich bin ja auch jetzt neu in das Thema Stichspiele eingestiegen, oder was heißt neu, wieder, und mag Stichspiele richtig gerne, aber Halfpint Heroes hat mich maßlos enttäuscht. Ich fand's
echt?
Ich fand's nicht gut. Ich finde halt bei einem Stichspiel, ich mag's halt, man legt relativ flott seine Karten, es spielt sich super flott runter, man sieht sofort, bam, hast du den Stich gewonnen oder nicht, dann kriegst du den Stich und weiter geht's. Vielleicht kann man da noch an der einen oder anderen Stelle so ein paar Special-Sachen mit einbauen, aber für mich muss ein Stichspiel halt in Sekundenschnelle gespielt werden können. Und zumindest war es bei uns so, Halfpint Heroes ist so, ich meine, die Idee mit diesem Poker-Mechanismus dahinter ist ganz nett, ne, dass ja im Prinzip die Wertigkeiten der Stiche anhand dieser Pokerblätter gemacht werden, ist ganz nett. Und dass dann, je nachdem, wenn du 5-mal hintereinander deine Stiche erreichst, das gibt's eine Keilerei, wenn du 10-mal hintereinander, dann gibt's eine Schießerei, keine Ahnung was, das ist ja ganz nett gemacht, aber ich fand, da gab's zu viel, auf das man achten musste, und dann liegen da irgendwie, spielst mit 3 Leuten, dann liegen da irgendwie 4 Karten aus und dann hast du 5 Karten auf der Hand, dann musst du gucken, boah, wie viele Karten lege ich jetzt aus, und jetzt hat der schon die Karten gelegt, dann hat er ja das Blatt, dann muss ich das, dies. Also ich fand, das Spiel war total gehemmt, und wir haben tatsächlich, es ist eins von, ich glaube, 3 oder 4 Spielen Lifetime, die wir abgebrochen haben. Also es hat mich richtig enttäuscht. Krass. Und geht auf jeden Fall wieder raus.
Oh.
Ja.
Hast du das mal gespielt, Stefan? Oder bist du nicht so ein
Stichspiel? Nö, aber nee, ich habe wirklich nur gesagt in meinem Leben, glaube ich, gespielt als Stichspiel.
Ich mag also ja auch Stichspiele. Halfpint Heroes habe ich lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es mal auf Klassenfahrt mitgenommen und meine Kollegen fanden das super, die haben sich das sogar gekauft. Und das kam eigentlich ganz gut an. Ich glaube, da war irgendwie so ein was mir nicht so gefallen hat, war, glaube ich, das Bepunkten am Ende. Da hast du irgendwie Punkte für was gekriegt, was eigentlich so voll lame war. Ich glaube, wenn du irgendwem was angesagt hast und für die eigentliche Leistung dann so die Stiche dann irgendwie zu kriegen, waren die Punkte dann irgendwie weniger. Das war, glaube ich, irgendwie
ja, so cool. Du kriegst nur Punkte, wenn du deine angesagten Stiche erreichst. Dann bekommst du auch irgendwie so viele Punkte. Und dann kriegst du noch Punkte, wenn du jetzt sagst, du schaffst deine Stiche nicht, legst du deinen Pokerchip dahin. Stimmt. Wenn er seine Stiche nicht bekommt, bekommst du noch mal Punkte. Und dann ist es immer so, wenn du deine angesagte Anzahl Stiche schaffst, dann machst du so Kreuze. Und am Ende wird noch mal geguckt, die längste Reihe, wo du deine angesagten Stiche erhalten hast, das mal irgendwas, gibt nochmal Punkte on top und so. Auch total, so, genau, ist mir alles schon viel zu viel. Ich will bei einem Stichspiel, will ich nicht so viel rumrechnen und machen und tun. Ich finde, ein Stichspiel muss ich flott runterspielen und das hat es einfach nicht getan bei uns. Okay. Aber ich freut sich, er freut sich in einer großen Fanbase. Bei mir fliegt's raus. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich über alle Spiele nur ganz kurz geredet, jetzt vielleicht nochmal 2, 3 Sätze. Windward ist ja angekommen, der Kickstarter, hab's ja auch bei mir auf Insta schon gezeigt gehabt. Auch so ein Spiel, Material mega gut, sieht hammermäßig aus. Die Kampagne war auch vielversprechend. Und also ich hab's jetzt gezockt. Ich finde, also erstmal, das Regelwerk ist irgendwie ein bisschen löchrig. Da sind so ein paar Sachen, wo nicht richtig differenziert wird. Zum Beispiel, wenn du mit einem Schiff angreifst, dann gibt's so eine Reihenfolge, was passiert, wenn der verloren hat, der verloren hat, der verloren hat, der verloren hat. Dann steht aber zum Beispiel bei den Schiffen, wenn du mit dem Schiff einen Kampf verlierst, steht nur, ja, wenn du gegen ein anderes Schiff gekämpft hast, dann wechselst du die Seiten. Da steht aber nicht, was passiert, wenn du dich so ein Red Crester besiegt hat und so weiter und so fort. Da sind ein paar Sachen einfach offen, da muss man so ein bisschen direkt hausfuhlen oder antizipieren. Das mit dem Wind, finde ich, ist eine super Sache. Ich mag ja auch Saltlands zum Beispiel ganz gerne, dass du die Windrichtung angibst, wie du ganz gut reisen kannst. Fand ich hier aber auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doof gelöst. Und dann, es ist halt, am Ende hat es sich bei uns zu einem ganz langweiligen, einfachen Pickup and Deliver entwickelt. So, du fliegst aus dem Hafen raus, nietest so einen Crester um, sammelst den ein, verarbeitest den, fliegst wieder in den Hafen. Bumm. Und es war am Ende todeslangweilig, weil auch keiner sich so wirklich angegriffen hat. Ich habe einmal versucht, irgendwie da so ein Schiff kaputt zu machen, weil ich mir gedacht habe, dann klaue ich mir da irgendwie den Crester. Vielleicht lag es auch an der Gruppe. Aber ich bin bisher echt enttäuscht von dem Spiel, muss ich sagen. Preis-Leistung stimmt natürlich. Ich glaube, 50 Euro hat das Spiel gekostet. Material, wie gesagt, ist top. Es gibt noch ein paar Varianten da drin. Wir haben jetzt erstmal nur das Grundspiel gezockt. Aber ich hoffe, dass da vielleicht die folgenden Partien noch ein bisschen mehr rausholen. Weil es wäre echt schade, wenn der Eindruck sich irgendwie verhärtet, ne, weil im Prinzip habe ich da relativ viel drauf gesetzt, aber ja, so ist das manchmal.
Hört sich irgendwie Xayah in schlecht.
Ja, nee, es ist ja kein Sandbox Open World, das ist halt im Prinzip, wie gesagt, du musst halt irgendwie da einen Bekanntheitsgrad erreichen, das schaffst du halt, wenn du halt irgendwelche diese komischen Viecher da umnietest, und dann kriegst du auch Bekanntheit, wenn du irgendwie nach deiner Runde draußen rumfliegst und nicht im Hafen bist, dann steigt dein Bekanntheitsgrad auch. Du musst dann aber, verlierst Moral oder musst irgendwie, also es war auch für mich völlig unthematisch, warum muss ich direkt, wenn ich rausfliege, am Ende meiner Runde irgendwie eine Karte abwerfen oder verlieren Moral? Also das hat sich auch völlig unthematisch angefühlt. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht so viel meckern. Ich guck's mir auf jeden Fall nochmal an, aber das wollte ich nochmal angesprochen haben. So, siehst du, dann war ich heute wirklich mal kurz mit meinen Games. Die Zeit vom Haider hier mal so ein bisschen aufgeholt. Dann
du bist sagen, ein Schwätzkopf, weil wir haben darüber hier haben, sind wir ins Gespräch gekommen über andere Spiele, alle zusammen.
Ja, ne? Alles gut. Ich neck dich doch gerne, weißt du doch. Dann übrigens ganz kurz, kleiner Funfact. Ich habe nach 33 Lebensjahren wurde ich zum ersten Mal von einer Biene gestochen. Echt? Ey, unfassbar. Es tut immer noch weh, ne? Naja.
Hieß sie Maya?
Nee, Willi. So, dann lass uns mal ins Hauptthema einsteigen. Und zwar haben wir den Stefan natürlich nicht nur eingeladen, damit er hier über ein paar Spiele erzählen kann, sondern wir wollten heute natürlich mal ein paar Informationen über den anstehenden Kickstarter The Beginning hören. Und wir wollten auch nachher noch mal ein paar Background-Informationen mal aus ihm rauskitzeln. Wie läuft Kickstarter eigentlich ab? Was läuft so hinter den Kulissen, was wir zum Beispiel draußen nicht sehen, wenn wir nur die App aufschlagen und quasi die Kampagne sehen? Vielleicht würde ich aber sagen, starten wir jetzt mal mit dem Teil, der wahrscheinlich auch ganz viel interessiert. Erzähl mal ein bisschen was zu The Beginning. Worauf können die Leute sich freuen? Wie ist der Stand der Dinge? Wie viel Prozent Loading sind am Start? Hau mal ein bisschen was raus.
Ja, also ich kann schon mal mit guten Nachrichten schon mal sagen, dass wir wirklich jetzt mittlerweile echt sehr, sehr weit sind. Also es sind eigentlich nur noch so am ganz, ganz kleinen Ausbalancieren von so ein paar Kleinigkeiten. Also es geht jetzt nicht um Werte. Ein Wert ist mit 2 zu hoch und oder muss ja auf 1 gesenkt werden. Das ist natürlich gerade so vom Gefühl her. Das ist in der allerletzten Phase, wo wir jetzt so die letzten Kleinigkeiten quasi ausmerzen. Und das ist eigentlich jetzt auch nur noch so eine Gefühlssache. Manchmal hast du das Gefühl, das ist mehr so, oder dann merkst du, okay, vielleicht nicht so, und ist dann doch wieder ein bisschen anders. Also einfach noch so ein bisschen rantasten jetzt ans Finale eigentlich quasi. Wir haben jetzt mittlerweile seit Corona jetzt aufgelockert wurde mit den ganzen Geschichten, konnten wir jetzt endlich wieder die Prototyprunden weiter fortsetzen. die wir lange pausieren mussten. Das haben wir dann dafür genutzt, um das Layout quasi komplett voranzubringen. Das Layout ist jetzt quasi fertig. Das hat man ja im Teaser auch schon ein bisschen gesehen, den hoffentlich jeder natürlich gesehen hat.
Natürlich. Ja,
da hat sich oh, yes. unser Layout-Designer Carsten wirklich 2 Wochen hingesetzt und nichts anderes gemacht. Aber wir sind auch sehr zufrieden. Also das hat schon echt, hat schon ganz gut gewirkt, glaube ich. Also wir haben schon sehr, sehr viele Follower auf der Kampagne, seit der Teaser quasi da ist. Und ja, es muss sagen, es hat sich jetzt, mittlerweile spielt es sich super rund. Also es ist wirklich so, dass die Runden einfach immer so laufen, wie man es erwartet irgendwie halt. Also ich weiß im Vorfeld schon, dass man sich, was mir selber keine Sorgen machen muss. Es ist immer geil, wenn du da ein eigenes Spiel spielst und musst dir keine Sorgen machen. Das ist immer schon mal ein guter Punkt irgendwie. So, ne? Und es ist einfach im Endeffekt jetzt so, dass wir jedes Mal wirklich neue Leute dabei haben. Das versuchen wir zumindest. Und dass wir quasi immer neue Eindrücke mitbekommen können. Das heißt, wir gucken, was fällt denen auf, was haben die an Kritik, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen. Wir sagen immer, bitte einfach nur ehrlich, also, ne, wir wollen auf keinen Fall hier so eine freundschaftsnette 10er-Score-Bewertung, also, wir wollen einfach wirklich ganz ehrlich hören, so, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen irgendwie. Und da kriegt man dann immer so, ja, gut Feedback natürlich gut raus. Und der David hat uns viel mitgegeben halt, auch als Autor natürlich, hat man nochmal eine andere Sicht der Dinge darauf, irgendwie die ganze Sache. Und ja, im Endeffekt, ich würde sagen, wir sind jetzt so in den letzten Steps. Jetzt ist am Wochenende wird wieder gespielt und so weiter. ja, was ich auf jeden Fall echt cool finde, und das sagen halt viele halt, dass es halt wirklich diesen Battlestar Galactica-Vibe halt mit sich bringt halt. Es ist halt wirklich, es ist natürlich nicht die Fortsetzung davon oder sowas, ne, aber es fühlt sich halt an, als ob man sozusagen irgendwie so eine Art neueres Battlestar Galactica spielt, finde ich halt. Ne? Es ist halt so der spirituelle Nachfolger, wie man so gerne sagt, so ein bisschen. Und ja, im Endeffekt, das ist, also ich glaube wirklich, dass Leute, die Nemesis spielen und ja, so alle Semikorps-Spieler quasi, werden an diesem Spiel, glaube ich, echt viel Spaß haben, weil man spielt ja wirklich als Team, man fängt natürlich auch als Team an, das ist ja so der Gedanke dabei. Man ist halt ja quasi, um mal kurz zur Story einmal kurz rüber zu schwenken, es geht ja quasi vor Human Punishment, es geht darum, dass die Maschinen jetzt gerade ihren Virus ins Netzwerk bringen wollen. Und die Menschen wissen das aber, dass das passieren soll und haben halt so ein ganz kleines Einsatzteam, so eine Strike Force. Und das Ghost-Team und die wollen quasi, die sind quasi letzte Instanz der Menschen, die wollen quasi, dass dieser Virus nicht reinkommt ins Netzwerk. Das heißt, jeder Spieler zieht einen Charakter aus, die sind natürlich alle sehr unterschiedlich. Und ja, also muss ich jetzt nicht gerade krass ins Detail gehen, aber im Endeffekt, die Charaktere fühlen sich alle sehr anders an und haben auch andere Vor- und Nachteile, das kennt man ja von Battlestar Galactica eigentlich auch. Aber es ist hier schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen mehr präsent, weil manche Charaktere haben wirklich Nachteile, wo du denkst, puh, okay, das möchte ich auf keinen Fall irgendwie, dass das passiert oder so.
Also ist das so, so Stärke-Schwäche-Prinzip? Also der Charakter, also bei Battlestar ist ja so, dass auf dem Charakterbogen genau, okay, das ist meine Stärke und das ist meine Schwäche. Wird das so bei euch auch ungefähr so ähnlich sein, oder?
Genau, also jeder Charakter hat Vor- und Nachteile, also das ist quasi identisch, aber es ist so ein bisschen... Ja, ich würde das beschreiben. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Es geht einfach schon dann zum Beispiel damit los, dass im Endeffekt, es gibt beim Spiel halt geheime Ziele. Das kennt man so ein bisschen von, ich sag mal, Winter der Toten ist immer so ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, du hast selber ein geheimes Ziel, das du für dich selber erfüllen musst. Charaktere, die müssen noch mehr geheime Ziele erfüllen. Das ist noch schlimmer. So, das ist zum Beispiel ein Nachteil bei einem Charakter. Ein Charakter sehr, sehr stark. Der muss aber 2 geheime Ziele erfüllen. Das heißt, der muss echt ganz schön dafür arbeiten, dass er das Spiel überhaupt gewinnen kann. Und auf jeden Fall, je nachdem, welche Fraktion du bist, manchmal kommen da diese Ziele natürlich auch nicht entgegen. Du musst gucken, wie du damit klarkommst irgendwie. Wenn du zum Beispiel daran arbeiten musst, dass die Ressourcen der Menschen zugrunde gehen, obwohl du aber Mensch bist, musst du gucken, dass du das taktisch so geschickt hinbekommst, dass Leute dich nicht verdächtigen oder es nicht mitbekommen am besten halt. Ne? Also es gibt schon ganz schön fiese Verdächtigungsmomente in dem Spiel. Der David meinte letztes Mal in dem Spiel, also er war Mensch, Lisa war Mensch und ich war Mensch, also 2 Menschen waren wir gewesen und er meinte, er hat gar keinem vertraut. Also er dachte wirklich, das ganze Spiel, er ist der einzige Mensch. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool, wenn das so ist. Also wenn man mit niemandem vertraut, dann finde ich es eigentlich genau der Punkt getroffen, wo es dann auf jeden Fall Spaß macht. Denn eigentlich der große Punkt im Spiel ist eigentlich der, bei Galactica hast du ja im Endeffekt, du hast die Menschen und die Zylonen. Das sind ja quasi so die beiden Teams, die existieren. Und bei Human Punishment ist es halt so, dass du halt theoretisch 4 Teams halt hast. Und du weißt aber nicht, welche Teams am Tisch sind. Das ist das Spannende. Du hast zwar immer eine Mehrheit von Menschen am Tisch, du weißt aber nicht, wie stark die Maschinen am Tisch sind. Du weißt nicht, ob Legion am Tisch ist. Und du weißt nicht, ob Gefallene am Tisch sind. Und da die alle andere Siegbedingungen haben, ist es halt immer extrem spannend zu beobachten, okay, warum hat sich dieser Wert jetzt so verändert? Hat da jemand für gearbeitet, dass das so passiert ist? Oder war es vielleicht eine glückliche Fügung gewesen? Ne? Und im Endeffekt ist dieses Herausfinden, welche Teams sind am Tisch und dann, was kannst du dann dagegen tun? Das macht echt ganz schön viel Spannung halt auf jeden Fall aus. Und es gibt natürlich auch Phasen im Spiel, wo dann Spieler infizieren können, wo dann quasi Menschen ihre Menschen verlieren. Also ist zum Beispiel bei 5 Spielern ist der Fall, dass also wenn 5-Spieler-Setup als Beispiel, hast du immer 3 Menschen am Start dabei. Eine Maschine ist immer sicher dabei. Und der spannende Faktor ist, dass die 5. Rolle quasi ein zufälliger aus 3 Karten ist. Das ist dann quasi die 2. Maschine oder ein Gefallener oder Legion. Das heißt, du weißt nicht, ob die Maschinen mit 2 Leuten dabei sind oder ob eine Gefallener oder Legion am Start ist.
Ja.
Das heißt im Endeffekt, dass du, wenn 2 Maschinen vornherein am Start sind, ein ganz anderes Spiel hast, weil die ja ihr eigenes Ziel pushen werden, beide natürlich. Und das heißt, es gibt einen ganz, ganz knallharten Kampf zwischen Mensch und Maschine sozusagen, ganzes Spiel über. Und wenn du aber andere Teams dabei hast, sind völlig andere Dinge. Denn wenn du eine Maschine am Tisch ist, darf der einen Menschen infizieren im Laufe des Spiels. Mhm. Und es ist halt ganz über, du kannst dir aussuchen, wen du den mitnimmst. Du kannst dir genau überlegen, okay, alle trauen dem Haider. Ich tippe den Haider auf jeden Fall gleich an, so, ne? Und dann muss der natürlich auch gut und smart spielen und dann einfach genauso weitermachen, wie er ist, natürlich. Also mit seiner Art und seinem Spielstil halt. Nur, dass er ab jetzt andere Siegziele hat, natürlich, ne? Dass er jetzt anders gewinnen kann im Endeffekt. Mhm. Und Legion kann natürlich auch Spieler infizieren. Kann sogar mehrere Spieler infizieren, wenn sie gut, muss aber dafür arbeiten, um das hinzubekommen. Also Legion kann wirklich, sie ist selber dafür verantwortlich, ob sie Partner bekommt oder nicht. Und ja, das macht schon echt ganz schön Reiz aus. Dieses Taktieren und welches Team ist unter dem Tisch. Also letztes Mal in der Runde mit David, das war wirklich wieder krass gewesen, weil ich war mir so sicher, dass ein Gefallener am Tisch ist. Wirklich, ich war mir ganz sicher gewesen. Es war natürlich keiner am Tisch. So, ne? Aber es hat echt, ja, weiß ich nicht. Also ich freue mich schon sehr, es mit euch zu spielen, auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen.
Geil, ja. Ich bin heiß wie Frittenfett.
Ja, das will ich hören.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, was für eine Spielerzahl ist denn? Also es hört sich jetzt an, so 3 bis 6 hätte ich jetzt getippt?
Ja, ist perfekt, genau. Also 3 bis 6 Spieler ist es quasi. Man muss es nur vor Augen halten, falls man es als Kampagne spielen möchte, man kann es ja mit Evil Punishment in Kombination quasi nur als Kampagne spielen, dann geht halt nur 4 bis 6, weil Evil Punishment geht ja nicht mit 3 Spielern, deswegen kannst du halt, also
wie?
Kampagne wäre halt nur 4 bis 6.
Also für die Zuhörer, dass sie sich vielleicht ein bisschen was Besseres darunter vorstellen können, läuft es überwiegend über Interaktion oder ist schon Interaktion auf dem Brett selber auch? Kannst du dazu schon irgendwie was sagen?
Also man interagiert auf jeden Fall sehr viel. Man Trash Talk ist genug auf dem Tisch auf jeden Fall dabei irgendwie und aber es ist schon sehr, sehr, sehr Spiel auf dem Brett quasi los. Es ist schon so. Ich finde, es passt auch wieder ein bisschen zu Human Punishment eigentlich. Da hat man ja gesagt, es ist ein Social-Deduction-Spiel, aber es fühlt sich halt mehr wie ein Spiel an, als wie ein Spiel, wo du nur reden musst, sag ich jetzt mal, was ja im Social-Bereich eigentlich üblicher wäre. So. Und ich finde, das ist bei dem Spiel auch ein bisschen der Fall. Ich glaube, Battlestar lebt ja schon sehr von den Gesprächen am Tisch und dem Misstrauen natürlich. Und das hat das Spiel natürlich auch drin, aber trotzdem machst du spielerisch wirklich sehr, sehr viel. Also du musst wirklich für dein Team arbeiten, dass das passiert, was du haben möchtest. Es gibt ein Team, also der Gefallene zum Beispiel, der ist immer alleine. Das heißt, du bist komplett für dich alleine, musst du wissen, du bist ja verantwortlich, dass du gewinnst. Du musst wirklich alleine dafür arbeiten. Du musst mit Informationen arbeiten, du musst Leute anlügen dafür, das musst du machen als Gefallener. Das heißt, du musst wirklich Leute auf eine falsche Fährte ein bisschen locken. Aber das geht halt, das klappt halt wirklich. Ne? Und im Endeffekt, es macht dann extrem viel Spaß, wenn du genau weißt, dass Leute darauf anspringen. Das heißt, du gibst Fährten, Leute springen darauf an und dann kannst du damit natürlich auch dann abschließen irgendwann, wenn du dann gut genug gespielt hast. Als Beispiel dafür, also ein Gefallener hat zum Beispiel das Ziel, der muss den Schrottplatz mit, es gibt einen Schrottplatz halt, da bringt man Daten hin, also so Chips hin, aber nur die man nicht im Netzwerk haben möchte. Eigentlich möchten die Menschen halt ihre blauen Chips quasi ins Netzwerk bringen, aber im Prinzip man halt keine blauen, dann packt man die halt in den Schrottplatz, damit sie halt nicht ins Netzwerk gelangen. Problem ist aber, der Gefallene möchte halt Chips im Schrottplatz haben, der möchte nämlich graue Chips, die da reinkommen. Und im Endeffekt, durch falsche Informationen kann er da halt echt viel Chaos am Tisch sorgen, wenn er sagt, Leute, ich habe da schon so viele graue Chips gesehen, wir müssen jetzt aufhören, da graue Chips reinzubringen. Dann fangen die Spieler halt irgendwann an und hören auf den und reagieren dann halt anders. Und er gewinnt halt auch, wenn er 3 graue Chips ins Netzwerk bringt. Und wenn dann Spieler anfangen, für ihn zu arbeiten, weil sie dann die grauen Chips da rein transportieren, ist das schon ganz geil auf jeden Fall, ne? Wenn er am Ende dann wirklich dann so den Sieg geschafft hat sozusagen. Das macht dann schon echt Laune so. Also ja, und im Endeffekt ist auch wirklich ganz cool, weil die Siegbedingungen wirklich sehr, sehr anders bei den Teams sind halt. Ne? Also die Menschen haben zum Beispiel wirklich nur eine Aufgabe, die wollen euch einfach das Netzwerk schützen. Die Maschinen können halt über 3 verschiedene Wege gewinnen, die können ihren Boss bauen und dass der reinmarschiert und das Netzwerk den Virus selber reinbringt. Die können über das Netzwerk auch gewinnen, können da eine Mehrheit quasi für sich mit Rot mit ihren Viren quasi bewirken. Und sie können die Ressourcen halt auf Null kloppen, was immer sehr gefährlich ist. Und ja, Legion kann Spieler infizieren, die gewinnt durch ein kaputtes Board, also wenn das ganze Board mit Gegnern überflutet wird, dann gewinnt Legion, das heißt, Legion kämpft auch gar nicht so gerne, weil denen hilft das, wenn Fierce Sport mit Gegnern schön voll wird langsam. Und alle anderen natürlich mögen das nicht. Das ist immer die Frage, warum kämpft er jetzt nicht? Warum opfert er seinen Zug nicht für diesen Kampf? Hat das Gründe so, ne? Und ja, im Endeffekt ist dieser Spannungsbogen halt mit welches Ziel rutscht langsam näher, ne? Und ist es eine Möglichkeit, dass das Spiel gleich vorbei sein könnte oder so, ne? Also zum Beispiel Andy war in der vorletzten Runde so gut gewesen als Legionsspieler. Er hätte einfach 2 Spieler infizieren können mit einer 5-Spieler-Partie, was sehr, sehr stark gewesen wäre. Aber wir haben auch dann trotzdem noch hinbekommen, das so zu drehen, dass er nur 1 Spieler infizieren konnte. Also wir haben es dann so die Lage noch ein bisschen retten können quasi. Und er ist schon cool. Wir hatten quasi die letzten 3 Spiele immer gehabt, dass quasi von den 4 Teams immer 2 bis 3 kurz davor waren, ihr Ziel zu erfüllen. Das heißt, es ist immer so ein knappes Ding eigentlich. Es soll jetzt nicht so ein Gummiband-Effekt sein, es soll nicht so sagen, ich sag mal ein bisschen wie bei Root, dass einfach immer alle so kurz vor Ende sind. Aber es ist schon cool, sag ich mal, wenn man dafür arbeitet, dass man dann auch sieht, da war es knapp gewesen so, ne? Und du holst nicht automatisch auf, du musst einfach wirklich was dafür tun. So. Und letztes Mal waren quasi David, Lisa und ich, wir haben leider halt Menschen verloren. Trotzdem auch, wir hätten noch ein Chip reinbringen müssen und wir hätten noch einen Denkfehler gehabt. Lisa hatte nämlich einen roten Chip dabei gehabt und sie wollte ihn natürlich nicht ins Netzwerk bringen, weil er ja rot ist und nicht blau, also nicht die Menschen blau. Aber wir hatten schon die Mehrheit. Wir hätten den roten reinbringen müssen, dann hätten wir trotzdem gewonnen. Das ist das Fiese dabei. Wir haben nämlich gepennt. Ja, total. Und auf jeden Fall, wir hätten einfach mit dem falschen Chip trotzdem das Spiel gewinnen können, aber die Maschinen sind uns dann leider zuvor gekommen. So. Und ja, weiß nicht, also ich mag das Spiel wirklich sehr, ich liebe das Spiel wirklich gerade extrem und es ist einfach auch so, ich finde, es ist das bessere Spiel dazu mit Punishment. Also das ist so mein Empfinden irgendwie. Mhm. Und das ist auch das Feedback, was wir bisher so bekommen haben. Das ist einfach so im Endeffekt vom Spielerischen her, ist es einfach, ist deutlich mehr geworden. Natürlich ist es natürlich auch klar, es ist ein größeres Spiel. Dass das, es wird echt eine große Box werden irgendwie. Wir haben 11 Stanzbögen drin. Also es wird wirklich groß. Mhm. Und es muss sich halt von der Tischpräsenz her vor der Nemesis nicht verstecken oder so. Es sieht wirklich gut aus auf dem Tisch. Wenn alles erstmal fertig ist und ja, er sieht echt derbe aus, finde ich. Also.
Ja, das war auch so ein Ding, was ich von Anfang an total geil fand, dass ihr natürlich, klar, ihr seid im gleichen Universum, ihr seid, habt das gleiche Artwork wieder weiterverwendet, ne? Ich habe ja, als ich damals besucht habe in Hannover, habe ich ja wenigstens mal so einen Erstblick auf das Layout, was du damals so ein bisschen zusammengeschustert hast, gesehen. Das sah ja schon echt geil aus. Dann hat's ja auch die Matte in Essen, also das optisch auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Hingucker wieder, ne? Also da bin ich auch schon mega angefixt. Was ich ja auch super spannend finde, ist halt, und das hast du gerade schon mal angesprochen, auch die Tatsache, dass man eben die Fortschritte mitnimmt in das Human Punishment. Ich werde auch nie vergessen, wie euphorisch Stefan mir das in Essen erklärt hat. Und weißt du, Benni, das Geile ist ja, dann ist das Spiel vorbei und dann darfst du noch nicht sagen, in welchem Team du bist, weil es geht ja weiter. Und dann bestellst du eine Pizza und jeder weiß, wer ist, aber man darf es nicht sagen. da bin ich auf jeden Fall richtig, richtig heiß drauf. Wie viel Entwicklungszeit steckt jetzt in The Beginning und warum oder wann kam so der Moment, wo ich entschieden habt, ihr geht den Schritt und macht The Beginning? Weil ihr hattet ja eigentlich vor, ein ganz anderes Spiel zuerst weiterzubringen. Da habt ihr euch ja dann quasi spontan umentschieden und den Fokus jetzt auf The Beginning gelegt, ne?
Ja, also wir wurden dazu gezwungen, muss man auch ehrlich sagen. es war einfach so, ich kann mal ganz kurz anreißen, wir hatten halt vorhin noch ein anderes Spiel in der Pipeline, das heißt halt Secret Society. Und das wäre ein Spiel gewesen, was wirklich überhaupt nichts mit Human Punishment oder all dem zu tun hat, das wäre einfach was völlig anderes geworden.
Oder auch, wie man es anders kennt, Metal Gear Solid.
Ja, er ist auf jeden Fall auf dem Cover drauf.
Ey, super, ja. Ohne Witz, ich habe sofort an Solid Snake gedacht, ja.
Ja, aber das Geile ist, das war mir nicht bewusst gewesen. Ich habe da halt meine Vorstellung halt dem Artist gegeben halt und der hat einfach quasi Snake daraus gebaut. Das ist eine Idee und dachte mir, ja, ich fand es halt super, weil ich liebe mit ihr. Also ja. hat sehr gut gepasst. Aber das Problem war gewesen, das war wirklich so, das Spiel war nahezu fertig gewesen, auch so vom Design her und so schon voll weit gewesen. Also die ganzen Artworks haben wir ja schon gekauft und einen Auftrag gegeben gehabt und alles. Und dann kam eine andere Firma daher und hat Paranormal Detective rausgebracht. Hat das Paranormal Detective rausgebracht. Ja, und das ist vom Thema her so ähnlich gewesen. Das ging halt darum, dass quasi welche am Tisch sitzen und mit Geistern kommunizieren können und daran über Informationen über den Toten herausfinden müssen. Und das hatten wir alles genauso von der Thematik her. Also das ist so krass ähnlich gewesen. Und das Fiese war auch gewesen, dass die auf der Messe schon verkauft haben und wir hätten da erst unsere Kickstarter-Idee sozusagen präsentiert. Und wir hätten quasi einfach das Ding dann auch machen können. Aber ich glaube, das wäre dann einfach völlig untergegangen, gerade weil die schon verkaufen konnten und die Idee einfach schon fertig hatten. Und wir quasi einfach nur die Idee dafür da hatten, so, ne. Also, die Idee war echt geil gewesen, die wir hatten. Wirklich, es wäre im Endeffekt, eine Art Laserrücken gewesen. Und einer ist der Geist, ne. Und einer macht quasi die Geistaktion dafür. Und, aber niemand weiß dann, wer der Geist ist und solche Geschichten. Und, Ja, da wäre nicht gut. Da hätten es natürlich böse Geister geben können, die dann gegen die Spieler arbeiten und gute Geister und so weiter. Also da wären echt coole Sachen dabei passiert. Aber das ist gerade komplett nach hinten verlegt aufgrund,
unter Umständen. Ob es das wohl häufig gibt, dass so einer eine Spielidee hat und die dann irgendwie von einem anderen so rauskommt, die so ähnlich ist und dann vergeigt?
Ich glaube jetzt tatsächlich ja. Also mir hat der Felix hier von Tsugiyumi mal erzählt, dass er das 3 oder 4 Mal am Stück gehabt hat sogar. Er meinte wohl, er war mal, ich frage mich nicht, wann das war, er war wohl auf irgendeiner Messe mal mit einer Wikinger-Spiele-Idee gewesen irgendwie. Und weiß ich nicht, gefühlt meinte er dann, war er dann einfach der Dritte, der auf der Messe mit dieser Idee da gewesen ist oder so und einfach komplett ins Leere gelaufen ist irgendwie so.
Also, ein Anfall.
Da kann ich auch schon mal spoilern. In einer der nächsten Folgen wird Felix ebenfalls Gast bei uns sein. Da freue ich mich riesig drauf. Weil Felix hat nämlich auch ein paar Sachen in der Pipeline. Da kommen auch ein paar richtig geile Sachen. Ich freue mich riesig auf EOS, was rauskommen wird. Das sieht super geil aus. Das wird ein hammergeiles Spiel. Dann halt, jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem Ding mit diesen riesen Titanen, wo du da drauf rumläufst und deine Actions da machst, habe ich den Namen jetzt vergessen. Titan Defense Organization, TDO, genau, Titan Defense Organization. Ja. Wird auch ein geiles Ding. Irgendwie, ich mag den Typen auch einfach unfassbar gerne, ne? Und bei denen, da sprudeln auch so viele Ideen. Und da gibt's auch noch
sehr netter Kerl auf jeden Fall.
Was jetzt noch in der Pipeline ist, da werde ich aber jetzt nichts zu sagen. Dann würde ich mich was spoilern, was glaube ich mir noch nicht spruchreich ist. Das kommt aber auf Kickstarter jetzt dieses Jahr noch, zeitnah. Ich glaube sogar noch diesen Monat. Spannende Kiste.
Jo, apropos Kickstarter. Also, was mir jetzt so auf der Zunge brennen oder auf den Lippen brennt oder wie man es so schön ausdrückt. Jetzt habt ihr ja die Idee vom Spiel und jetzt aktuell kommen ja irgendwie Spiele raus, die launchen bei Kickstarter und von denen hat man noch nie was gehört. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, eigentlich offensiv mit vorzugehen, so den Prototypen zu zeigen und zu sagen, das kommt jetzt bald und habt schon quasi so den ersten Entwurf, dass man das schon mal im Hinterkopf hat. Wie liegt denn so da die Entscheidung, dass ich sage, ich bringe das spontan raus als Überraschungseffekt oder ich plane das vor für den Käufer? Was läuft so im Hintergrund bei euch in den heiligen Hallen ab? Wieso ist eure Timeline gewesen für das Spiel? Also von der Entwicklung bis es kommt jetzt zum Kickstarter. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben?
Also erstmal kann ich dir sagen, solltest niemals spontan Kickstarter launchen. Das ist keine gute Idee. Es sei denn, du bist riesengroß, dann kannst du das tatsächlich machen. Aber
nein, ich meine auch nicht, dass das spontan gelauncht ist, aber dass die Käuferschaft halt davon jetzt nicht so viel mitbekommt, was so im Hintergrund schon gelaufen ist, sondern so zack, hier ist das Ding so ungefähr.
Ja, also es ist ja schon so bei Kickstarter, dass man quasi die Vorarbeit sieht man ja quasi gar nicht. Da kommt irgendwann die Kampagne, du weißt dann irgendwann kriegst du ein Datum mitgeteilt, ne, und irgendwann siehst du ein paar Bilder davon, findest es gut und merkst es dir halt irgendwie. Und dann ist es dann da und dann läuft es halt, sag ich mal, wenn du dich gut vorbereitet hast. Eigentlich ist bei Kickstarter aber wirklich so, dass 90% Vorarbeit ist, damit das Ganze funktionieren kann im Endeffekt. Du kannst nicht einfach ein Spiel entwickeln und dann eine Kampagne bauen und dann sagen, so wie ist es live. Und wenn keiner davon weiß, ist es einfach Fakt, dass du einfach überhaupt keinen erreichen wirst. Es ist einfach so, dein Spiel wird untergehen. Du wirst niemals bei Kickstarter irgendwo auf einer Seite auftauchen. Du wirst irgendwie 50 Seiten runterscrollen, bis du dann bei dem Spiel ankommst oder so. Das heißt, du musst es halt hinbekommen, irgendwie einen Hype dafür zu generieren. Es geht halt nicht anders. Du kannst quasi nicht erfolgreich sein, wenn dein Tag 1 nicht gut läuft, deine erste Stunde nicht gut läuft. Das sind alles so Punkte, die du berücksichtigen musst. Es gibt wirklich eine unendliche To-Do-Liste für Kickstarter. Du musst den richtigen Tag gewählt haben, du musst die richtige Uhrzeit gewählt haben, die richtige Sprache benutzt haben, du musst die richtigen YouTuber im Boot haben, die zu einem richtigen Zeitpunkt ihre Videos raushauen und da auch mal ihre Links, natürlich die Links von deiner Kampagne drin haben. Du musst dir im Vorfeld schon eine E-Mail-Liste aufbauen, ne, mit potenziellen Interessenten für dein Spiel halt. Und es ist einfach wirklich, man sieht das ja alles gar nicht so von außen halt, ne? Aber auch zum Beispiel jetzt das Uprising, die haben eine richtig, richtig gute Vorarbeit geleistet. Also die haben ja selber gesagt, wir sind seit vier Jahren dabei und du merkst es halt auch, die sind alle YouTube-Kanäle, haben jetzt ihre Videos gedroppt, ne? Alle reden jetzt darüber irgendwie.
Total krass.
Und man muss einfach nicht vergessen, die amerikanischen Kanäle kosten ja auch Geld. Also da zahlst du ja auch für jedes Preview zahlst du da einfach echt viel Geld. Ne? Und kennen wir, genau, so, ne, ist einfach so, die leben teilweise aber auch davon, darf man auch nicht vergessen, so, ne, das ist dann wirklich deren Job hier und da. Und, Ja, es ist aber wirklich, was man da an Vorarbeit leisten muss, ist wirklich nicht normal. Allein schon so der Teaser, der hat uns halt 2 Wochen Zeit gekostet, so im Endeffekt. Ne? Also das wären 2 Wochen, wo wir hätten Zeit und was anderes stecken können. Aber ich sag mal, die Vorarbeit lohnt sich halt, weil ohne Vorarbeit kommst du halt überhaupt nicht voran oder so. Und viele merken das aber auch meistens erst während der Kampagne. Die sind dann immer überzeugt und denken sich, ich habe so eine gute Idee, es sieht auch schon so gut aus und so. Mhm. Aber das reicht halt oft gar nicht. Oft sind so ganz viele Kleinigkeiten. Wirklich, dann fängt schon an, dass du quasi selber in deinem Video, in Kickstarter-Video sprichst. Das finden Leute schon unsympathisch, weil du dann, die merken dann, oh, es ist kein Amerikaner, das wird kein gutes Englisch dann in dem Spiel, das kaufe ich nicht. Oder, ne? Oder es ist deine erste Kampagne und du willst gleich einen riesen Betrag haben als Funding-Summe. Kommt super unsympathisch rüber. Kein Mensch traut dir dann zu, dass du jemals mit dem Geld was Gutes anstellst irgendwie oder dass du was Gutes dabei machst im Endeffekt. Oder die Leute gucken ja auch schon darauf, ob du andere Projekte unterstützt. Da fängt es ja schon an. Kein Mensch glaubt das, aber Superbäcker gucken immer bei Kampagnen erstmal rein, was hat der schon unterstützt, wie viele Spiele.
Habe ich auch schon gemacht. Nicht nur einmal.
Ja, es ist einfach so. Ne? Und wenn die sehen, der hat noch kein Spiel unterstützt, ne? Das machen ganz viele diesen Fehler. Die Leute gehen auf Kickstarter, haben 0 Sachen unterstützt. Dann kriegen die überhaupt selber auch keinen Support, weil es ist total unhöflich, ohne dass man jemals ein bisschen Support gegeben hat, Support zu verlangen. Weißt du, das ist einfach keine coole Art. Und es ist noch viel schlimmer ist aber, die Leute trauen ja keine gute Kampagne zu, weil die halt denken sich, du lernst halt nur am besten bei guten Kampagnen, wenn du bei anderen guten Kampagnen abguckst. Ist einfach so. Das heißt, du guckst dir 3 andere Kampagnen an, gibst 1 Euro rein und guckst dir die ganze Kampagne an. Du liest jedes Update, du guckst dir die Abstände an von Update zu Update, die Kommentare, die schreiben, wie die mit ihren Bäckern reden, wie die Pledges aufgebaut sind. Alles, ne? Alles ist relevant. Wenn du das alles gut umsetzt und dann selber auch gut umsetzt, dann kannst du damit Erfolg haben. Aber wenn du noch nie eine Kampagne unterstützt hast, denken die Leute, und sie haben in der Regel damit recht, dass du keine gute Kampagne abliefern wirst. Mhm. Und das ist dann meistens auch so. Meistens dann die Updates 5000 Wörter, die liest dann kein Schwein, denn kein Mensch hat Bock, nur Texte zu lesen in einem Update. Eigentlich willst du immer Bilder, eigentlich willst du immer Videos, irgendwas Geiles freigeschaltet haben. Und wenn da einfach jemand 5 Sätze schreibt, dann ist das nichts Geiles. Also alles, ich sage immer, alles ist geil, nur Text nicht.
Ich fand es auf jeden Fall geil bei eurer Human Punishment Kampagne. Das war schon sehr cool. Ne? Ich kannte dich ja schon so persönlich und habe gedacht, ey geil, ey, das ist echt eine coole Kampagne. Ne? Ich habe mich da euch immer mit diesen Updates dann auch teilweise und dann mit diesen Automa und so. Das war so richtig alles so mit Leben auch so tatsächlich. Ne? Wie du schon sagst, nicht nur einfach so ein bisschen Text, wo so lieblos dahin geklatscht, sondern wirklich so, oh ey, da hast du schon jeden Tag so aufs Update gefiebert, geil, ey, was haben die da jetzt schon wieder so in Präsentationen? Macht Sinn auf jeden Fall, was du sagst.
Also was ich auf jeden Fall auch relativ spannend finde, ist ja auch so eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, aus den letzten Monaten. Bis jetzt war es ja immer so, es gab dann halt auch in den Kampagnen Stretch Goals einfach, ne, ab einer bestimmten Funding-Summe oder ab einem bestimmten Social Stretch Goal ist wieder irgendwas freigeschaltet worden. Jetzt gibt's ja den neuen Trend, dass man nur so Daily Stretch Goals macht. Was würdest du denn sagen, also ich persönlich, das ist jetzt mein persönliches Gusto, ich persönlich finde Daily Stretch Goals für den Arsch. Ich finde, aus Sicht des Entwicklers ist es doch eigentlich cooler, die Leute mit coolen Stretch Goals, die sie freischalten, zu pushen und zu sagen, ach komm, ich geh mal rein, da kommen bestimmt noch coole Sachen. Daily Stretch Goals sind ja im Prinzip, kriegt ja jeder. Also, ne, dann siehst du ja schon, okay, ist das jetzt wieder freigeschaltet, okay.
Bist ja jeden Tag auf der Kampagne irgendwie, oder?
Ja, natürlich, aber du bist auch jeden Tag auf der Kampagne, wenn du es so unterstützt. Du kannst auch deinen Finanzierungsbeitrag wieder zurückziehen. Du kannst ja auch einfach erstmal reingehen, kannst sagen, okay, ich würde jetzt, keine Ahnung, Human Punishment Beginning All-In-Pledge mit $390 gehe ich jetzt rein, ja, und kannst am Ende der Kampagne immer noch entscheiden, okay, die Stretch Goals haben mich jetzt nicht umgehauen, dann gehe ich wieder raus zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt eine Kampagne erstellen würde, würde ich mich zum Beispiel für Funding-Summen entscheiden. Wie siehst du das?
Also ich würde immer zweigleisig fahren, das ist schon mal das Erste. Also was immer schlecht ist, auf jeden Fall einen Early Bird anzubieten, der nicht zwingend zeitlich limitiert ist, immer in Ordnung. Du kannst sagen, 1 Tag, 2 Tage ist völlig okay. Du kannst erstmal niemals sagen, die ersten 500 Leute oder die ersten 10 Leute oder die ersten 1000 Leute. Das ist immer unsympathisch irgendwie, weil bestes Beispiel, Death May Die war es ja so gewesen, so erste Minute. Die ersten Leute haben da so einen guten Preis bekommen von dem fetten Cthulhu-Vieh und dann war das Vieh weg. Und die Leute, die alle pünktlich waren, haben keinen bekommen. Und das ist richtig unfair, ne? Die sind dann richtig frustriert. Und dann haben sie ja nachgelegt und gab es wieder Cthulhus, plötzlich $10 teurer. dann waren die wieder leer und dann kamen die wieder mit $10 teurer und es wurde immer unsympathischer, das Ganze so, ne? Und im Endeffekt, das willst du eigentlich nicht. Also du kannst sagen, Leute, die ersten zwei Tage ist irgendwas gut oder kriegst mehr oder was auch immer, das ist immer cool, weil da startet jeder die Chance, gleiche Chance einfach dann reinzusteigen. Mhm. Und dann der zweite Weg, wie du ja schon sagst, ist, muss man sich entscheiden, ob man Daily Sachen anbietet oder ob man Stretchcodes über die Summe quasi macht. Ist beides in Ordnung, beides hält die Leute natürlich jeden Tag deine Kampagne, du guckst jeden Tag, aber freust du dich auf irgendwas Neues. Ich persönlich finde es ganz schwer, da einen Weg zu finden. Die meisten sagen, die finden die Dailies besser und sympathischer. Ich habe da keinen Favoriten mehr zu sagen. Ich weiß ja noch gar nicht, was wir da einschlagen werden, könnte ich jetzt so noch finde, gar nicht sagen.
Sorry, wenn ich nochmal unterbreche. Ich also, finde, es muss wirklich so fein abgestimmt auf die Kampagne passen. Wo ich es jetzt zum Beispiel ganz gut fand, war bei Dead Reckoning. Und da war es ja natürlich auch eingebettet in dieses so, das ist so diese Piratenschiffreise und dann haben die halt diesen Cruise gemacht und haben dann die Stretch Goals freigeschaltet. Das wirkte rund. Also, ne, dass man dann gesagt hat, so jeden Tag hat man einen neuen Kurs und letzten Endes muss man sich ja auch die Illusion nehmen, die Stretch Goals sind ja schon so quasi, die sind ja im Hintergrund da, die meisten werden ja wahrscheinlich nicht so, oh, jetzt müssen wir aber noch was machen, sondern die Dinger sind ja im Hintergrund schon irgendwie zugegen, dass man sagt, man hat da noch irgendwelche Möglichkeiten und Kapazitäten, wie man das am Ende noch ein bisschen aufhübscht dann oder was weiß ich, oder aufblähen, hört sich negativ an, aber noch mal ein bisschen ausschmückt dann so letztlich. Ne?
Ja, man sagt ja immer, das beste Stretchcode ist eigentlich das, was einem selber nichts kostet. Ne? Das sagt man, sind eigentlich immer die Besten natürlich. Als kleiner Funfact, in der ersten Human Punishment-Kampagne war das letzte Stretchcode war ja gewesen, also ich habe das eigentlich nicht geplant gehabt damals, aber die Leute haben es halt gefordert und da habe ich mich darauf eingelassen. Die Leute wollten unbedingt, dass die Karten randlos werden. Ich hatte damals einen weißen Rand für die Karten vorgesehen, weil ja die Karten gemischt werden. Ich dachte mir immer, okay, wenn man doch ohne Sleeve spielt, kann man halt mit Rand natürlich die Karten länger benutzen. Aber wollte halt keiner. Es hat überhaupt keiner gewollt. Und dann habe ich letztens schon gesagt, okay, Leute, wir machen den Rand weg. Ich dachte nämlich wirklich, dass das dann nochmal ein Aufpreis für mich wird, aber es hat mich dann irgendwie doch nichts gekostet. also an sich so, gut, aber wir haben natürlich in Deutschland produziert, das war dann viel teurer als das Ganze ergeben hat, deswegen ist das egal, aber im Endeffekt, man sagt immer, die guten Stretchcodes sind auf jeden Fall die gar nichts kosten. Und wenn jetzt jemand sagt, er ratet seine Karten auf, die werden jetzt ein bisschen dicker, dann ist das natürlich vorher schon einkalkuliert. Das ist dann einfach nur, ist nicht so richtig relevant. Was eigentlich viel spannender ist, und das die Leute, die Kampagne gut laufen lassen, die wissen das eigentlich auch, sind halt die Social Goals. Das ist eigentlich das Spannendste eigentlich meistens an der ganzen Kampagne. Denn das ist ja das, womit du Reichweite gewinnen kannst. Mhm. Wenn nicht Leute unterstützen, ist eine Sache, aber wenn die Leute für dich Werbung machen umsonst, ist das eine völlig andere Sache. Denn wenn ich Leute dazu auffordere, mein Twitter-Link zu retweeten oder Facebook zu teilen oder Instagram zu liken, das macht halt schon echt viel aus. Ne? Das gibt echt ganz schön Reichweite. So landest du halt auch in Boardgame Geek auf der Hotliste oder auch in Kicktrack in der Top 10 oder so. Du kommst halt in diese Listen einfach nur rein, wenn einfach viel Bewegung auf deinen Seiten halt ist im Endeffekt. Und das heißt, du musst Leute dazu animieren, für dich Werbung mitzumachen im Endeffekt. Das klingt immer so ein bisschen gierig, aber es kostet einen ja selber an sich nichts. Ne? Also einmal jetzt über das Retweeten, den ich sympathisch finde, ist an sich jetzt ja auch für mich keine schlimme Sache. Und wenn ich am Ende was für mich freischalten kann, ist es ja sogar noch besser für mich. Also
Win-Win für alle.
Ich wollte es gerade sagen, genau, an sich ist das ja Win-Win. Und es ist immer dumm, das nicht zu nutzen eigentlich, ne? Weil wenn du 5.000 Follower hast, sind das potenziell 5.000 Leute, die irgendwas für dich machen könnten, rein theoretisch. Ohne dass es sieges irgendwie was Zeit kosten würde oder sowas. Halt, man fordert ja gar nichts, ne? Also.
Guck mal, du musst mal gucken, wenn du 5.000 Corona-Infizierte hast, ne, wie schnell die das raustragen können.
Genau.
Nein, aber es ist ja wirklich so, in jeder Verkaufsschulung oder in jedem Unternehmen oder gerade wenn du auch so im Finanzdienstsektor bist, immer so Empfehlungsmarketing ist ja eigentlich das, was am meisten erfolgsversprechend ist. Ne? Also wenn ich was gut finde, wie siehst du ja, ne, der Heiler, der Schwachkopf, da kommt der an mit hier Sky King, das Würfelspiel, zack, kauft der Poddy sich das Würfelspiel. Weißt du, was ich meine? Das ist, weil man sich ja irgendwie vertraut. Ist
verrückt, aber funktioniert, ja.
Genau, man vertraut ja auf die Meinung der Personen, die man kennt. Und wenn natürlich so eine Person dann, sag ich mal, deine Kampagne irgendwie raushaut und sagt so, Mensch, ey, hier finde ich super. Und dann hat er vielleicht noch einen Kumpel, der gesagt hat, das ist immer ganz witzig, ich habe zum Beispiel eine kleine Spielerunde mit meinen Jungs aus Meerbusch, ehemals Schützenverein, Weiße Husaren, mittlerweile leider nicht mehr existent. Aber da ist das halt auch so, das fand ich so witzig. Und wir machen so alle 3-4 Monate, machen wir mal so einen Spieleabend, dann kommen die halt irgendwie, oder Spieletag, dann kommen die halt vorbei. Und dann sag ich immer so, Jungs, was soll man denn zocken? Und dann sagte der beim letzten Mal auch so, boah, ohne Scheiß, Benny, mach einfach. Du hast bis jetzt immer, war immer cool, mach einfach so. Und die waren zum Beispiel bei mir vor zwei Treffen mal, haben wir Too Many Bones gezockt, ne? So, was ist? Mega geflasht von dem Game, die ganze Zeit gezockt. Irgendwann sagten die, ja, was kostet das Ding denn? Ich sag, ja, ist nicht so günstig, das Grundspiel liegt so bei 150 Klicken, ne? Und er so, oh, nee, viel zu teuer. Was ist? Ein Tag später war Messe oder ein paar Tage später war Messe, kriegt noch eine SMS, hat er schon im Internet recherchiert gehabt, hat er gesagt, hier bei denen am Stand gibt's hier das Paket, wir legen jetzt mit drei Leuten zusammen, ich schieße die Kohle rüber, hol mir mal das All-In-Paket, ne?
Ja, geil.
So, weil irgendwie natürlich auf meine Meinung vertraut haben, wir haben's gezockt, die wurden halt nicht enttäuscht und danach haben die halt gesagt, dann davor haben wir irgendwann Legendary Encounter gezockt, dann haben wir dies und jenes gezockt und die sagten halt wirklich, boah, Benny, egal was wir bisher bei dir gezockt haben, war super. Und wenn du natürlich dann zu den Leuten so einen Draht hast und der sagt dann zu denen, ey, pass auf, Human Punch in the Beginning ist super, dann werden die halt auch sagen, okay, ich habe dem bis jetzt vertraut, wurde nie enttäuscht, ne, dann wird das ein super Ding zum Beispiel. Ne?
Ja, also ist auf jeden Fall so. Man muss auch immer aufpassen, dass man natürlich nicht nur bezahlte Previews nimmt. Das ist immer so ein anderes Argument. Viele mögen das ja nicht. Aber man darf auch nicht vergessen irgendwie, dass viele das halt auch nur so anbieten. So, ne? Also ist auch ein Dice Tower zum Beispiel, die kannst du nicht einfach ein Spiel schicken und die gehen ja nicht im Vorfeld, machen nicht ein Video für dich einfach so. Das passiert einfach nicht. Du musst einfach halt echt viel Geld auf den Tisch legen, wenn du möchtest, dass die für dich eine Preview machen oder so. Und das ist halt auch bei fast jedem anderen Kanal der Fall halt. Ne?
Was kosten die denn? Halt so, jetzt mal hier Titten auf dem Tisch hier. Was kosten die denn?
Also, es schwankt zwischen, es geht los bei 200 Euro. Mhm. Und die teuersten, die wir gesehen haben, ich sag mal, waren Let's Play gewesen mit $10,000.
Alter.
Und das ist ein Let's Play, ne? Also mehr ist das nicht. Das heißt, die hätten dann eine Runde Human Punishment gespielt am Tisch, hochwertig aufgenommen und hätten dann halt $10,000 dafür bekommen.
Und wenn du nur $180 gerade raushauen kannst, dann haut er mit dem Hammer auf den Tisch und sagt, approved.
Aber dafür hätte natürlich
Seal of Scott Seal und so weiter
natürlich das Spiel gespielt. Ja, naja, gut, das kriegst du halt auch nicht so, ne? Aber naja, im Endeffekt hättest du dann halt Geek & Sundry gehabt, so, ne? Und dann hast du halt eine Reichweite von sehr viel.
Ja, gut, Geek & Sundry ist natürlich, aber gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere.
Becca Scott, die können wir mal einladen. Wir müssen eigentlich mal eine weibliche Person im Podcast haben. Und also an dich da draußen, wenn du die weibliche deutsche Becca Scott bist, melde dich. Du darfst in den Podcast.
Erstmal müssen wir ja gucken, dass wir da Heidi mal rankriegen hier. Nicht die Heidi, die Nina. Die Nina ist ja hier. Die soll die mal nicht platzieren hier. Sie darf auch eine Maske aufziehen.
Ich habe Vorarbeit geleistet, die wäre am Start. Also die
geil.
Ist nicht abgeneigt.
Geil,
das stimmt, die dran. Stimmt, das war ja auch im Gespräch. Die könnte die erste Frau sein im Podcast, ja.
Richtig geil, das da bleiben wir auf jeden Fall mal dran. Ey. Dann soll ich mal rankommen.
Witzig.
Hier. Richtig gut.
Tom Wessel, ey. Das finde ich halt so krass, ne? Das ist für mich nur so illusorisch. Ich bin so ein Idealist, ne? Und muss echt sagen, so, ich habe noch so eine heile Welt vor mir, ne? Wenn ich dann manchmal so denke, so, die Leute grabbeln sich da so die Kohle. Da gebe ich dir vollkommen recht, Stefan, ne? Manche haben das hauptberuflich und die leben auch davon und da muss der Cashflow auch ein bisschen angeregt sein. Aber man denkt immer so, ah, Brettspiele, die mögen das alle und wir sind alles eine große Familie und wir reden über Spiele nett, aber es ist halt ein Business, ne? Muss man
also, was man nicht vergessen darf, jedes zufällige Let's Play auf irgendeinem Kanal ist in der Regel nicht zufällig, sondern es ist einfach irgendwo Geld über den Tisch gewandert.
Was?
Mittlerweile.
Ist aber wirklich so.
Also mein Kanal ist da bis jetzt noch von frei, aber wir können da gerne gleich, wenn die Kamera raus ist, mal drüber reden.
Nee, also ich muss sagen, Deutschland ist völlig anders. Deutschland ist noch viel zu klein dafür und da ist die Zahlung auch völlig anders, aber
obwohl, wenn du wahrscheinlich über Hunter und Kron machen willst, kriegst du auch nicht mehr umsonst, ne? Und hier haben nicht mal die Brettspiel-Geeks, die haben da auch schon mal so ein komisches Ding da gehabt, wo sie ihren Spieleabend gemacht haben, der gesponsert ist von Pegasus oder sowas. Da war doch auch mal irgendwas. Ja,
die machen nur Werbung für Spiele, wo sie Geld für kriegen.
Ja.
Das ist der, ja gut, genau, ist ein anderes Thema. Aber ja,
ich würd, aber auch ich, vergessen, Tom. Ich würde über die Geschichte eigentlich ganz gerne jetzt nochmal sprechen.
Also, das kannst du gerne tun. Ist kein spannendes Thema, ne? Aber zum Beispiel, du darfst nicht vergessen, der Tom Wessel hat 10 Kinder oder so, ne? Der muss auch schon einmal ganz schön arbeiten, ne? Ich meine, der Junge, der hat ein volles Haus. Ne?
Ja.
Da musst du erstmal die Brötchen backen, also, um das zu finanzieren. Aber nochmal ganz wichtiger Punkt. Ich will mal kurz eine Eigenwerbung. Ich habe auch auf Facebook eine Facebook-Gruppe gestartet, weil ich habe jeden Tag von irgendwelchen Creatoren Anfragen bekommen mit, hey, wie macht man eigentlich nochmal so ein Kickstarter-Ding oder so. Und ich habe dann eine Idee. Nach Tag 1000 hatte ich keinen Bock mehr und habe dann einfach eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Da heißt Kickstarter Austausch Deutschland. Und mittlerweile sind wir fast 500 Leute drin, die alle echt aktiv sind und da wirklich da eigentlich alle Creator, die man so kennt aus Deutschland, eigentlich alle vorhanden sind, inklusive Retailer und auch hier ein paar Influencer hier und da und solche Geschichten. Und es ist echt ein guter Austausch. Sehr gut, siehst du. Und auf jeden Fall ist eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt Leute haben Fragen und es dauert eigentlich nicht lange und direkt irgendwelche Leute antworten darauf und geben dann professionelle Hilfe und so. Und es ist dann wirklich kostenlos so, und man zahlt dafür nichts irgendwie, aber man hat halt echt einen tollen Austausch miteinander. Das ist wirklich immer wirklich enorm, finde ich.
Also ja, aber du bist aber auch selber so ein Typ, ich weiß gar nicht, wie oft ich auch irgendwelche Leute hatte, die eine Frage hatten, wo du mal meintest so, ja, gib dir mal meine Nummer, der soll sich mal bei mir melden. So. Du bist dann auch so irgendwie die Mutter Teresa der deutschen Brettspielautoren gefühlt.
Sehr witzig. Ich hätte
übrigens auch... Von dir kommen die alle, ne?
Ja. Ich hätte übrigens auch das eben kurz thematisiert, nur wo du nämlich über Kickstarter gesprochen hast. Und zwar habe ich noch eine Situation, das war auch ganz zu Beginn der Gruppe vor Augen, wo du... Also da hat einer seine Kampagne vorgestellt und dann hast du wirklich ganz offen und neutral gesagt, zu wenig Vorwerbung, und das hast du ja gerade schon mal so alles die Punkte aufgehört, da ist zu wenig Vorarbeit, das ist zu undurchsichtig für die Leute, verschieb den Start, das macht jetzt keinen Sinn und brech das nicht übers Knie, und die Kampagne wird, wenn du da nicht noch irgendwie was veränderst an Draft, dann wird die gnadenlos scheitern. Und dann ist die trotzdem, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Dann hat das Ding trotzdem gelauncht und du warst nicht der Einzige, der gesagt hat, das ist Kappes, das funktioniert nicht. Und dann ist das auch gnadenlos gescheitert, das Ding da, ne? Also das heißt, du hast ja schon einen Blick dafür, was funktionieren kann und was nicht, ne? Und man muss das tatsächlich auch vernünftig durchsteigen, ne?
Ja, das Problem ist halt, oft ist der eigene Stolz im Weg bei vielen. Also erstmal ganz wichtig ist immer, es ist immer echt mega gut. Man kann in der Gruppe zum Beispiel seine Offline-Kampagne, also quasi seine unfertige Kampagne, die noch nicht live ist, posten. Und Leute können dann die angucken, können sagen, okay, das gefällt mir nicht, das könnte man besser machen und so. Als Backer würde ich das und das nicht verstehen. Also im Endeffekt echt gutes Feedback bekommen. Ich habe damals mit meiner ersten Human Punishment-Kampagne richtig ein zerstörerisches Feedback bekommen. Wirklich, ich habe danach alles nochmal neu gebaut, wirklich nach meiner ersten Kampagne. Da war ich noch allein im Team, da war ich ja noch ein Mann am Meer. Und es war einfach, es hat mir total geholfen, dass das so war. Also wenn Leute da ehrlich sind und dir genau sagen, wo die Fehler sind, musst du dich nur noch daran halten. Also wenn das natürlich stimmt. Also wenn 10 Leute sagen, es ist so, dann wird das wahrscheinlich so sein. Wenn die alle aus der Szene sind und sich auskennen, kannst du davon ausgehen, dass das irgendwie stimmt. Und man kann mittlerweile wirklich du kannst ganz klar sagen, ob eine Kampagne klappen wird oder nicht klappen wird. Und ich kann dir auch ganz klar sagen, nach Tag 1, oder relativ klar sagen, wie hoch die ausgehen kann. Das kann man alles mittlerweile berechnen. Du weißt mittlerweile, dass du am Tag 1, um ein Funding hinzubekommen, musst du am Tag 1 30% schaffen. Das sagt man so. Viel besser ist aber 50%.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich musst du schon die Hälfte zumindest schon drin haben.
Aber eigentlich kannst du auch am Tag 2 noch 30% holen, dann bist du nämlich bei 60%. Und dann hast du nochmal diese ganze Strecke, wo nichts passiert oder wo Nacht vernichtet wird, und kannst am Ende nochmal ein bisschen pushen sozusagen. Aber das hast du halt ein ganz knappes Funding, wenn du das so machst. Eigentlich ist es die beste Kampagne, wenn du am Tag 1 fundest. Und danach mit Stretch Goals das Ganze natürlich in den Himmel schießt, dann ist das natürlich das Allerbeste. Aber das klappt natürlich auch nicht bei jedem. Aber du kannst wirklich, es ist kein Hexenwerk, du kannst vorher wirklich genau sagen, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren. Und ich sehe es bei der Kampagne auf der Facebook-Gruppe eigentlich ganz, ganz oft, dass wenn der Rat angenommen wird, dass es danach gefühlt immer besser ist. Und wenn der Rat nicht angenommen wird, dass es dann immer knallhart, wirklich knallharte Bruchlandung ist. Und dann muss sich jeder immer selber entscheiden, ob er sich dann aufrabbelt oder nicht. Mhm. Und man sieht auch wirklich jeden Quatsch. Man sieht es auch ganz klar, wenn Leute selber ihr Geld reinstecken in die Kampagne. Also wenn Leute ihr Geld faken, also ihr Funding, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Also man kann bei Kicktrack, spannende Seite übrigens, da kann man quasi immer gucken, wie viele Kampagnen, wie viel Geld die jeden Tag bekommen, wie viele Bäcker die jeden Tag bekommen und solche Geschichten. Du kannst da genau Analysen darüber sehen. Du siehst auch genau, wo was nicht stimmt. Wenn zum Beispiel eine ganze Kampagne jeden Tag 5 Bäcker hat und an einem Tag hat sie auch 5 Bäcker, aber kriegt plötzlich $10,000 rein, weißt du genau, dass das kein normales Geld ist, was da reingeflossen ist. Man wollte einfach jemand seine Summe ein bisschen pushen. Mhm. Und da siehst du halt einfach, das siehst du, ne? Und jeder, der sich mit Kickstarter auseinandersetzt, der weiß das dann auch, ne? Und das ist einfach richtig schlecht. Und das sieht man wirklich, es passiert wirklich halt, ne? Nicht bei den großen Teamern und sowas hätten das natürlich nicht nötig. Aber so bei den Kleinen, die einfach mal so einen kleinen Push bekommen wollen, das passiert auf jeden Fall. Und es ist sehr auffällig. Also es ist, weiß ich nicht, den Leuten wurde dann noch nicht gesagt, dass das nicht so. Das ist doch dumm, dass du das tust, weil wenn deine Kampagne vorbei ist, du hast dann gefunden, zahlst du erstmal 8% davon an Kickstarter von deinem eigenen Geld. Also, so, ne? Dass du selber reingepumpt hast, auf irgendeinem anderen Weg oder so. Es ist einfach total unklug,
dass du das tust. Ne?
Ja, also es ist wirklich, es gibt Millionen Punkte, die man abarbeiten muss, um eine gute Kampagne zu haben. Aber wenn man das tut, dann hast du keine Garantie für irgendwas. Aber wenn du ein gutes Produkt hast und es sieht gut aus, gibt es keinen Grund, warum das nicht laufen sollte. Also behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ja, das wäre jetzt gerade auch noch so eine Frage gewesen, ne? Weil nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Frosthaven rein. Ne? Also bei Frosthaven hätte es wahrscheinlich schon gereicht, wenn einfach nur rauskommt, ey, Frosthaven kommt. Ne? Natürlich haben die auch ein gutes Marketing betrieben. Natürlich war auch da wieder im Vorfeld, gab es natürlich viele YouTuber-Influencer, die natürlich berichtet haben und so weiter und so fort. Was ich finde, was die ganz cool gemacht haben, war, dass die ja auch noch so die ein oder anderen Teil der Kampagne auch über externe, ich glaube, da war ja diese We Love Board Games Tante, die dann da noch irgendwie ein Szenario geschrieben hat und so weiter und so fort. Das hat natürlich dann auch noch mal cool was mitgebracht. Also die Kampagne sah auch gut aus, muss man auch sagen. Die war rund, alles super. Aber da ist es ja zum Beispiel so, das erste Produkt ist etabliert und im Prinzip kam der Nachfolger und da hättest du wahrscheinlich gar keine, noch nicht mal eine riesen Marketingkampagne fahren müssen und das Ding wäre trotzdem durch die Decke gegangen wahrscheinlich. Ne? Aber da sieht man, glaube ich, auch mal, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, da ist auch wieder der Unterschied. Ist das jetzt mein erstes Projekt, weil Forge War von Isaac Childress ist auch nicht mit 12 Millionen durch die Decke gegangen, ne? So, ist das mein erstes Projekt? Wie gehe ich daran? Wie kann ich das umsetzen? Du hast, glaube ich, wir haben ja auch relativ früh damals auch schon Kontakt zueinander aufgenommen, als noch deine erste Kampagne lief auch. Du warst ja mein erster Kickstarter, den ich jemals unterstützt habe und weiß ich, da haben wir auch schon mal so ein bisschen, ja, Liebe geht raus, da haben wir auch mal so ein bisschen gequatscht gehabt und da sind halt auch einfach so viele Faktoren, auf die man dann halt auch achten muss, ne, und man muss ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, die Leute gucken ja auch bei der ersten Kampagne, sind viele Leute erstmal verhalten, es sei denn, du hast jetzt vielleicht sowas wie bei Uprising, wo einfach Gott und die Welt drüber spricht und alle pushen es und so, das ist normal, dann gibt's einfach so ganz viele Einflüsse, die damit reinspielen, aber ansonsten, bei dir war es ja so, das war ein Ein-Mann-Projekt, du hast das alles irgendwie alleine gestemmt und so, du hattest jetzt noch nicht so die Mega-Reichweite wie heute, also heutzutage ist Godot Games, sage ich jetzt mal, in der Szene oder auch gerade bei den Vielspielern oder bei den auch darüber hinaus bekannt so, ne, also wenn du jetzt an, keine Ahnung, 20 deutsche YouTuber ein Prototyp schickst, kriegst du auch 18 Videos, sagen wir es mal so, ne?
Das wäre nice.
Ja, das wäre nice. Aber ich sag mal so, und die Leute gucken ja auch, wie läuft die erste Kampagne, ne? Und die erste Kampagne lief gut, und jetzt hast du ja gesehen, die zweite Kampagne lief unerwartet noch krasser. Also du hast ja selber gesagt, du hast überhaupt nicht damit gerechnet, weil es ja nur um diese Expansion ging, dass das so durch die Decke ging. Und ich glaube, das habt ihr auch ganz richtig gemacht, dass ihr gerade auf so einem Weg seid, euch zu etablieren, sage ich mal. Jetzt kam ja dann auch raus eure Kooperation mit Lucky Duck Games. Das war ja auch nochmal so ein Ding, was, glaube ich, eurem Verlag nochmal einen Push gegeben hat. Und jetzt ist natürlich das Ding, und ich glaube, das spiegelt auch so auch jetzt schon eure Follower auf der Kampagne und sowas wieder. Ihr habt halt bis jetzt in Kartenspiele gemacht, sag ich jetzt mal, ne? Also Human Punishment war ja ein reines Kartenspiel. Und ich glaube, die Leute sind natürlich auch jetzt gespannt, und ich glaube, das könnte so, also ohne das jetzt irgendwie in den Himmel zu heben, aber das, ihr habt, sag ich mal, die Chance, euren Ritterschlag zu kriegen, wenn das Ding halt gut funktioniert, ne? Also die Leute sind jetzt alle sehr gespannt. Sie haben gesehen, okay, die Jungs können Kickstarter, die Jungs können gutes Spiel, und so weiter und so fort. Ihr seid ja auch mit der Produktion, hat alles funktioniert, ihr seid nicht großartig im Verzug gewesen, also ihr habt im Prinzip die Bäcker perfekt bedient. Ihr wart sogar vorher, genau, ihr habt sogar vorher ausgeliefert, also im Prinzip habt ihr die Bäcker komplett bedient. Und ich glaube auch, dass deswegen auch so viele jetzt natürlich positiv gestimmt sind, ne? Und ich glaube, dass ihr da wirklich jetzt eine Riesenchance auch mit habt mit der Kampagne, ne? Also da bin ich richtig gespannt drauf. Wie sieht's denn jetzt allgemein so euer Timetable aus bei The Beginning? Wie sieht jetzt so die nächsten Schritte aus? Wie geht's weiter?
Ja, der Layout ist fertig tatsächlich. Also wir haben jetzt das Cover Art bekommen. Das sieht mega geil aus. Also, ohne Witz, wer das Spiel nicht hochkant in sein Regal stellt, der hat auf jeden Fall keinen Blick für Optik. das kann ich schon mal einwerfen. Das sieht richtig derbe aus. Das hat auch ein richtig geiler Künstler gemacht. Das ist nicht die gleiche, die Arts für die das Spiel gemacht hat selber. Aber der hat auch so einen geilen Stil drauf. Der macht das so ein bisschen, auch schwer zu beschreiben. Aber er sieht manchmal so ein bisschen handgezeichnet aus in seinem Stil irgendwie. Das hat ja quasi Grand Failer auch, also ne, die von dem anderen Stil, von den Hauptartworks. Und sieht wirklich richtig cool aus. Die Charaktere sind nochmal schön scharf dargestellt, die man auch selber spielt im Spiel. Ohne zu viel verraten zu wollen, aber es gibt halt so eine Art Anfang des Einsatzes. Das heißt, das Team steht quasi zusammen, ist gerade dabei aufzubrechen irgendwie, und zwei drehen sich halt um und gucken zu dir als Spieler, weißt du, weil du halt Teil des Teams bist irgendwie. Mhm. Das macht direkt Bock, wenn du das Bild siehst. Du willst eigentlich direkt, du willst deine Waffe nehmen und willst direkt mitmarschieren, weil da hinten im Horizont ist irgendwas Fieses, das auf das Team wartet. Und einer steht da schon mit dem Team und der hat seine Arme gespreizt und schreit dem Ganzen irgendwie entgegen. Also das Cover wird schon richtig geil, da habe ich schon richtig Bock drauf, das zu enthüllen. Wird auch noch ein bisschen dauern. ich glaube, wenn das dann
danke, irgendwann... Danke.
Ja, sorry. ja, man muss sich halt jetzt, das ist ja jetzt ein bisschen die Promo-Phase, jetzt müssen wir uns einfach alles, was wir haben, so ein bisschen aufteilen, dass man immer wieder was Neues droppen kann halt irgendwie, ne? Lohnt sich immer, unserem Newsletter anzumelden. Wir hauen auch wirklich eine gute News raus, also keine Schrott-News. Wir haben ja halbes Jahr nichts gepostet.
Habe ich sogar auch abonniert.
Ne, aber hast du wahrscheinlich gar nicht groß gemerkt, dass du es abonniert hast, ne? Weil im Endeffekt, wir hauen wirklich nur raus, wenn wir was
rausgehauen haben. Ja, es kam jetzt irgendwann vor kurzem, kam mal was, aber
bis genau, eine E-Mail haben wir halt schon rausgeschickt, jetzt irgendwie in einem Jahr oder so gefühlt.
Genau. Ne?
Also, ja, das ist wirklich, wir hauen nur raus, wenn es was Geiles gibt. Und ja, das ist so der nächste Step, ist, dass das fertig wird. Die Prototypen werden, wenn alles gut läuft, jetzt in drei Wochen oder so bestellt, 3-4 Wochen bestellt. Wir haben jetzt nochmal jetzt PA, für das, für die Lektorat engagiert quasi, genau, der wird die Regeln nochmal ein bisschen auffrischen, das ist so das Ziel, dann wird auch die englischen Sachen werden nochmal angepasst und lektoriert und dann kommen jetzt die Prototypen in 3-4 Wochen, wenn alles so nach Plan läuft, sage ich mal.
Und ich freue mich drauf, wenn das Paket ankommt.
Wie viel
ja, ich komme mit.
Wie viel hast du da schön ins Täschchen lang für dich selber vor? Oder kannst du das gar nicht genau abschätzen?
Entschuldigung, ich habe die Frage gerade gar nicht verstanden.
Kannst du das nochmal sagen? Wie viel musst du dir jetzt in Vorkasse gehen, zum Beispiel? Also grob, dass du sagst, das ist schon eine ganze Menge oder ja, ist alles okay?
Ach weil so, ja, also wir haben ja konstant Verkäufe mit Human Punishment. Man muss ja auch sagen, klar, während Corona haben wir jetzt, also wurde das Partyspiel nicht so oft verkauft, kann man ehrlich sagen, so, ne? Aber trotzdem ist es halt wirklich so, dass wir das Spiel noch nicht einmal vom Preis gesenkt haben, seit es draußen ist, seit 2017. Und es sich immer noch sehr stabil verkauft. Also wir haben immer noch gute Verkäufe. Jetzt nach Corona, jetzt haben wir wieder gute Verkäufe mittlerweile wieder. Und es ist einfach so, dass wir quasi, wir haben ja schon Einnahmen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie Vorkasse gehen müssen. Wir arbeiten ja mit dem Geld quasi dann einfach weiter.
Cool.
Und es ist einfach so, es funktioniert einfach so gerade, sage ich jetzt mal. Klar, die Werbung wird natürlich noch einiges dann an Geld schlucken irgendwie für die Kampagne. Und ja, die englischen YouTuber auf jeden Fall auch, aber im Endeffekt halt, das ist alles, das muss man halt auch machen. Irgendwie. Wenn du vorhast, das ist halt auch nicht nur, wo sie hindümpelt, dann musst du einfach auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Ohne Einsatz kommst du da nicht weit.
Ja, ja genau, du musst gut aussehen, egal wie klein dein Team ist, egal wie untalentiert du bist, dein Spiel muss gut aussehen. Und Leute erwarten von dir, dass das Spiel Bombe aussieht. Auf Kickstarter, das Niveau ist einfach so hoch mittlerweile. Du kannst nicht irgend so ein random Zeug selber malen. Sein, du kannst es natürlich, du hast Skills wie Flo von Materia Prima, dann kannst du das natürlich machen. Aber ich sage mal, wenn du dich malen kannst, dann musst du es auch lassen, jemand anders daran arbeiten lassen, weil wir da erwarten, was professionelles und sonst wird es auch nicht unterstützt. Und du musst auch einfach früh dann deine Werbung anfangen, du musst das halt strategisch alles platzieren, dass das dann auch alles dann zu richtigen Zeitpunkten droppt oder die richtigen Leute erreicht. Personalwerbung bringt dir gar nichts, wenn sie halt die falschen Leute trifft. Und du musst halt genau deine Zielgruppe auch kennen irgendwie. Und ja, wenn du das weißt, wenn du da weißt, wie du in der Zielgruppe sitzt und wie du die erreichen kannst, dann hast du da eigentlich, glaube ich, schon so die besten Chancen und so. Und im Endeffekt, ja, erstes Quartal, ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass wir das früh nächstes Jahr auf Kickstarter haben werden.
Genau, das wäre jetzt auch so meine abschließende Frage gewesen, wann ihr ungefähr plant, mit der Kampagne live zu gehen, also Q1 2021.
Genau, also ganz genau weiß ich noch nicht, weil wir es erst nächste Woche wissen, lustigerweise. Aber Fakt ist auf jeden Fall, da wir in Deutschland sitzen, ist es eh so, dass wir quasi eigentlich daran gebunden sind, Anfang des Jahres produzieren zu müssen. Da wir im gleichen Jahr halt auch die Produktion haben müssen und den Versand haben müssen. Ansonsten würde Kickstarter nämlich das komplett als, müssen so alles versteuern, weil das alles als Gewinn deklariert wird. Das heißt, ja. Du kannst nicht einfach, wenn du im Oktober deine Kampagne hast und du machst 2 Millionen, also im Raum geworfen, und du hast die Produktion nicht gehabt und alles, dann musst du das alles versteuern und dann hast du ganz schön viel weniger. Also das heißt im Endeffekt, du kannst gar nicht groß anders handeln. Also, entweder wir werden auf jeden Fall, nehme ich mal an, relativ früh nächstes Jahr dann in den Start gehen.
Cool.
Aber genau.
Vielleicht besuchst du uns ja nochmal hier im Podcast oder.
Das sollten wir
oder zum Zwirkeln.
Der Weg ist ja nicht so weit.
That's true. Ja, dann würde ich sagen, ey, haben wir heute ordentlich getalkt. Ich glaube, wir müssen mal langsam, unsere Folgen werden auch immer länger. Aber ich glaube, es war super interessant. Wollte ich gerade sagen. Also ich habe dir auch gerne gelauscht, weil du sehr viele interessante Informationen auch über das Thema Kickstarter und so gegeben hast. Und
voll, ich glaube, das ist auch
für die, für die Leute da draußen auch auf jeden Fall super interessant sein kann. Und also ich bin von meiner Seite aus durch. Ich habe nichts mehr. Du, Daniel?
Ich habe auch nichts eigentlich.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Ganze jetzt, ob das zu lang ist oder ob ihr noch 5 Minuten Zeit habt für ein Känze-Känze, ist die Frage. Ne?
Oh, ja, du hast ein weiße Känze-Känze. Oh, ja, ja. Ich bin wieder völlig überrascht, aber natürlich haben wir dafür noch Zeit.
Na, Gott sei Dank hier. Ne? Ja, ich hoffe, ihr habt auch zufällig Stift und Zettel bereit.
Wo zufällig habe ich alles am Start hier.
Ja. Klingt natürlich jetzt für Podcast einfach unsexy und Stift und Zettel, aber das kriegen wir hin, keine Sorge.
Weiße, kennst du.
Ja, genau. Ich habe nämlich so ein paar Fragchen überlegt für euch. Hab der von Christoph letzte Woche auch schon, letztes Mal auch schon ein paar spannende bekommen. Und ich habe mir überlegt, wer schneller ist, ist irgendwie lame, finde ich. Und wenn man jemand die falsche Frage stellt, die der andere, dann guckst du das auch mal so ein bisschen nicht so optimal. Deswegen schreibt ihr einfach beide Ergebnisse einfach schnell immer auf und dann sagt ihr es dann auch einfach quasi.
Okay.
Oder dann ist es einfach im Endeffekt, glaube ich, das Fairste. Das heißt, ihr könnt beide immer Punkte holen bei einer Frage oder halt nur einer von beiden, je nachdem.
Ich habe mir
ein paar Fragen zusammengeschrieben. Wir fangen einfach mal mit leichten an. Also wir klären mal direkt auf. Ne? Ich stelle die Frage, ihr schreibt kurz auf und dann sagt ihr einfach, was ihr habt im Endeffekt, würde ich sagen. Und dann gibt es halt Punkte oder nicht Punkte. Ich will nicht immer zwingend ein Spiel wissen. Manchmal will ich auch irgendwie was aus dem Spiel wissen oder so. Also manchmal ist es halt nicht nur der Name des Titels und was ihr quasi lösen müsst. Jetzt fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an, sobald ihr bereit seid.
Ich bin bereit,
und
wenn
dann
Sie
arbeiten
sind.
Wir arbeiten uns ein bisschen hoch, okay?
Okay.
Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Was war die erfolgreichste Brettspiel-Kickstarter-Kampagne? Einfach mal zum Reinkommen. Mhm.
Habe ich.
Und so, okay. Und wenn der Heider das auch hat,
ja,
dann wird halt beide gleichzeitig sagen. Sag mal 1, 2, 3 und.
Frosthaven.
Ja, sehr schön, sehr gut. Habe ich ein bisschen gegrübelt, ob man da noch dran denkt, so, ne? Weil Kingdom of the Monster war lange präsent und der erste Platz gewesen. Der hat übrigens auch am Tag ein Update gepostet, hat die Glückwünsche ausgetragen und fand das auch super geil, dass er überthront wurde, um wieder Anreiz zu haben. Finde ich sehr cool übrigens. Ja. Ja, geile Nummer, sehr schön. Da kriegt ihr immer beide ein Pünktchen, wobei das eigentlich nur die Aufwärmrunde natürlich ist ja klar, ne? So, seid ihr bereit? Fangen wir ein bisschen spannender an. Ich habe immer versucht, auch Spiele zu nehmen, die ihr beide kennt oder irgendwo auch im Regal habt. Also
das ist schon mal viel wert.
Nicht irgendwie von euch wegorientieren, glaube ich. Okay, also nächste Frage. Wir leben in Daelor, doch brechen manchmal auf und gehen auf große Reise gegen Orks, Drachen und gorillaartige Tyrannen. Unsere Welt ist alles andere als flach, ganz im Gegensatz zu dem Spielmaterial. Wie heißen wir?
Wir sind die Darsteller des Spiels gemeint, oder?
Mhm.
Okay, warte. Bin
schon fertig.
Ja, warte doch mal.
Rasse.
Warte. Oh, ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig hier. 1 auf 3?
Ja, die Rechtschreibung ist egal. Ja.
Auf 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Oh, sieht man gar nicht. Gearlocks.
Gearlocks. Sehr gut, okay. Aber hast schon grübeln müssen, oder, Benni?
Ja, nee, ich war mir erstmal unsicher, es hätte ja auch der Verlag sein können, ne? Deswegen.
Ja, okay, das stimmt. Ja, okay. Ne? Ah, okay, alles klar. Okay. Unter dem Meer gibt es intrigante blaue Politiker, fiese farblose Schmuggler, gelbe Bauern, lila Magier und mehr.
Ich weiß es schon. Ne?
Ihr versteht schon. Doch welche Farbe und Rasse sind noch gleich die Kämpfer?
What? Dann weiß ich's.
Alter, ich auch. Kannst du noch mal?
Eines unserer gemeinsamen Lieblingsspiele.
Na klar, ich kann's ja noch mal sagen. Unter dem Meer gibt es intrigante blaue Politiker, fiese farblose Schmuggler, gelbe Bauern, lila Magier und mehr. Doch welche Farbe und Rasse sind noch gleich die Kämpfer?
Ich hab's fertig.
Boah, da habe ich jetzt einen Satz vorm Kopf, ne? Eins unserer Lieblingsspiele, sagst du?
Der Stefan und ich haben uns schon mal auf jeden Fall darüber ausgetauscht. Ich weiß, dass er es sehr, sehr mag. Und
also der Benni kennt es natürlich auch. Also unter Wasser gibt es ja auch nicht so viele Spiele. Also
nee, das stimmt schon.
Ariel the Board Game.
Ja, yes.
Jetzt muss ich echt mal kurz überlegen.
Meine Tinte ist schon vertrocknet.
Grübel doch mal, während ich langsam den Countdown starte. 5, 4, 3.
Aber du musst ja eigentlich auch nur die Farbe wissen, ne? Du musst ja noch nicht mal das Spiel kennen.
Und die Rasse, ne? Farbe und Rasse, mein Freund. 1.
Scheiße, die Rasse, ne?
Ne? Okay. Ja, dann sag mal, was du hast.
Dann ist es rot, aber ich habe
rot, ja.
Krebse meinst du, oder was dann sind das, ne?
Ja, rote Krebse ist richtig. Ja, war natürlich Abyss gewesen. Sehr gut, ja. Und rot sind natürlich die Kämpfer, sind natürlich die Krebse. Ja, das ist ein Punkt für den Heiler, würde ich sagen. 1-2.
Ich habe wenigstens die Farbe, da kriege ich wenigstens einen halben.
Okay,
ach, drei zu, mit seinen halben. Gib ihm einen dritten Punkt.
3-2,5. Ist in Ordnung. Okay. Bereit für die nächste? Statistik. Die 60 erfolgreichsten Brettspielkampagnen der letzten drei Monate ergaben welche durchschnittliche Bäckerzahl? Der näher dran ist. Nochmal, die 60 erfolgreichsten Kampagnen der letzten drei Monate im Brettspielbereich haben durchschnittlich welche Bäckerzahl?
Boah. Alle zusammen und dann einen Durchschnittswert aus diesen
Kampagnen. Also jede dieser Kampagnen hat den Durchschnittswert, den jede Kampagne von diesen quasi geschafft hat, sozusagen, genau.
Oh.
Es ist schwierig. Also habe ich heute per Zufall dann die Information und dachte mir, das brauchst du nochmal ein.
Okay, ich habe was. Ich will mal, muss ich raten.
Also wir gucken mal, wer da dran ist auf jeden Fall. Dann haut mal raus.
8.500.
Und was hat Teil? 1.200.
Okay.
Okay, also die Antwort ist 5.326. Ich glaube, damit ist, glaube ich, die 8 auf jeden Fall näher dran.
Ja, Potti.
Damit haben wir ein 3,5-3 und schon ist der halbe Punkt relevant, ne?
Und schon geht's um den halben Punkt hier.
Okay, sehr gut.
Geil.
Okay, kommen wir mal so ein bisschen Schrott. Riesige bemalte Miniaturen samt Expansions mit noch mehr riesigen Minis. Doch trotzdem bin ich in jeder Flohmarktgruppe und gleichzeitig dazu absolut wertlos.
Ja.
Naja, App-gesteuerte Spiele sind sowieso nicht für jeden.
App-gesteuert? Boah, wäre das nicht gewesen, hätte ich eine Idee gehabt. Du willst das Spiel wissen jetzt, ne?
Hm?
App-gesteuert? Boah, da gibt's.
Ja, falls gesteuert falsch, aber das App ist schon ein wichtiges Wort.
Boah.
Also gerade du, mein Freund.
Ich?
Ach du mal, sein Brutus. Ich hab nochmal umgeschwenkt. Ich hab's.
Große Miniaturen, Expansions mit noch mehr Miniaturen und das Ganze per App.
Und das ist nichts wert.
Boah, da bin ich jetzt aber hart überfragt.
Okay. Weiß nichts?
Warte, ich will noch einmal kurz hier, ob ich eine Idee habe. Große Miniaturen und noch mehr. Boah.
Aber vielleicht muss ich nochmal umentscheiden.
Ja, die App bringt mich halt voll raus.
Ich glaube, vorbei.
Ich schreibe.
Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, aber ich entscheide mich für.
Ich muss passen.
Okay, was hast du?
Ich habe jetzt das Herr der Ringe-Spiel genommen, aber ich wollte vorher Willen des Wahnsinns sagen.
Also, gute Dinge auf jeden Fall auch, aber ich finde, die sind nicht so mega in den Gruppen. Nee, Potti, hast du was aufgeschrieben jetzt, oder?
Ich hätte auch Herr der Ringe getippt, aber. Also, ich habe auch kurz überlegt, ob ich. Eigentlich wollte ich hier, wie heißt nochmal dieser Simon-Titel, ey? Mit den. Auch so ein Zweispieler-Ding. Da bin ich jetzt gerade, ob ich nicht auf den Namen komme, aber dann hast du halt die App gesagt. Weil das auch so ein Spiel hat 90 Euro gekostet in den Flohmarktgruppen für 5 Euro jetzt.
Also, ich dachte an Golem Arcana.
Tatsächlich.
Du hast es gehabt, Alter.
Ja, das habe ich mal verlost. Das habe ich mal verlost auf meinem Kanal.
Ja, natürlich, weil es nichts wert ist. Das ist ja der Punkt.
Aber das ist schon so lange her. Das habe ich nämlich bei meinem 100-Abo-Spezial habe ich das verlost, glaube ich. Ey, das ist schon 2 Jahre.
Als ich bei dir zum Besuch war, stand es auf jeden Fall auf deiner Verkaufsseite oder auf deiner Seite, dass du es nicht mehr brauchst. Das weiß ich noch.
Ja, krass. Okay, bin ich ja die App halt. Ah, okay, cool.
Aber die Leute glauben immer, es ist mehr wert, weil die Minis ganz gut aussehen. Die Leute denken immer, krieg ich noch 30 Euro für, aber ist nicht so.
Nee, kriegst du gar nichts mehr also, für.
Gibt's aber von Ratio Farm.
Ja, genau. Okay, es steht weiter 3-3,5. Also es geht weiter. 1942 verschwanden 4 Soldaten aus dem Ausbildungsprogramm des neu gegründeten First Ranger Bataillon. Ihre Namen wurden von der Teilnehmerliste getilgt. Ihre einzigartigen Fähigkeiten wegen ausgewählt, würden sie im Geheimen gegen schreckliche übernatürliche Feinde und überwältigende Widrigkeiten kämpfen. Dies ist ihre Geschichte. Wie heißt diese Truppe?
Ich weiß es.
Alter, wie kannst du das mal wissen, ey? Ich bin da bin ich echt zu blöd.
Ja, ich sage immer, ich weiß es und dann habe ich ja eine falsche Antwort. Aber diesmal glaube ich, dass ich es weiß.
Kannst du es nochmal vorlesen, bitte?
Nein, natürlich. 1942 verschwanden 4 Soldaten aus dem Ausbildungsprogramm des neu gegründeten First Ranger Bataillon. Ihre Namen wurden von der Teilnehmerliste getilgt. Ihre einzigartigen Fähigkeiten wegen ausgewählt, würden sie im Geheimen gegen schreckliche, übernatürliche Feinde und überwältigende Widrigkeiten kämpfen. Dies ist ihre Geschichte. Wie heißt die Truppe? Ist die Frage.
Alter. Zähl runter. Ich muss den Punkt haben.
Du Penner, Alter.
Aber du wirst dich ärgern, Benni, du wirst dich ärgern.
1942?
Ich hoffe ja immer, man denkt immer so, ah, das kann nur das sein. Und dann hinterher gibt es eine Antwort und denkst du, ach, scheiße, voll falsch.
Das stimmt.
Nee, komm, da passe ich, keine Ahnung.
Okay. Ist es rein zufällig das Fire Team Zero?
Yes.
Ach, scheiße, ja.
Ah, der Poddy hat es doch auch.
Ich habe auch wieder verkauft. Ist auch nicht mehr in meinem Regal.
Letzte Woche die Regeln nochmal aufgefrischt. Da hast du noch gesagt, das ist ja auch nicht so krass mit den Regeln, aber man musste nochmal so reingucken. Ich habe ja die beiden Expansionen auch dazu gekauft.
Ich sehe es bei dir hinter deinem Kopf tatsächlich da.
Ich hab tatsächlich noch an irgendwas mit Cthulhu gedacht, aber dann war so 1942 und da habe ich irgendwie. Ich hatte schon was mit Ermittlern und so im Kopf, aber. Auch Fight Team 7, aber wie gesagt, ich habe es halt auch, ist auch wieder ausgezogen bei mir. Ne? Ja, 4 okay, zu 3,5.
Ja, es ist spannend. Also enger könnte es nicht sein, würde ich mal sagen. Ne? Okay, jetzt müsst ihr genau zuhören, okay? Ich versuche das mal in der richtigen Sprache. Wenn es darum geht, die schwalzeste Box zu sein, würde ich vermutlich nur den zweiten Platz machen. Trotzdem verspricht mein Name sehr viel Dunkelheit. Wie heiße ich?
Ich weiß.
Ich weiß es. Ja, nee.
Ist zu einfach? Ich mach nochmal. Wenn es darum geht, die schwarzelste Box zu sein, würde ich vermutlich nur den zweiten Platz machen. Trotzdem verspricht mein Name sehr viel Dunkelheit. Wie heiße ich?
Kriege ich auch 2 Punkte, wenn ich die schwärzeste Box nenne?
Nee, das ist zu einfach, leider. Natürlich, Cards Against Humanity.
Ich bin bei sowas echt schlecht, ne?
Ey, das ist ja so geil.
Ah, Alter.
Weißt du, warum er sich ärgern wird? Weil es heute schon gefallen ist hier in der Gruppe.
Okay, ich hab's auf 3. 1, 2, 3, Blackout Hongkong.
Blackout Hongkong.
Sehr gut, ja. Okay, habt ihr beide einen Punktchen verdient auf jeden Fall. 5 zu 4 halt heute.
5 zu 4 einfach. Okay.
Alles klar. Seid ihr bereit für die nächste?
Ja.
Der Slogan Hashtag Make Them Pay ist für dieses Spiel nicht sehr gut gealtert. Ihre Schöpfer haben mittlerweile Kickstarter-Verbot. Doch trotzdem arbeitet der Autor zurzeit an Expansion. Wie heißt das Spiel? Nochmal?
Puh, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Bin mir nicht sicher.
Oh, wie heißt das neu? Ja, warte mal, ich muss nur eben gucken, wie heißt das denn? Ich habe das verkauft.
Ich auch.
Ja. Ich komme nicht auf den Namen, ey. Es ist Golden Bell auf jeden Fall, die Kickstarter-Verbote haben. Und oh, wie heißt das? Ja, doch, ich hab's. Ich hab's. Das
auf 3?
Die Vorsilbe müsste weg eigentlich, weil die ganze Kampagne ist nämlich.
Stimmt. Das ist sehr gut.
Unbroken.
Ja, sehr gut, ihr seid sehr stark hier. Nice.
6 zu 5,5.
5,5, das könnte nicht spannend sein.
Wie viele Fragen kommen noch?
Ich habe noch 4 Fragen.
Boah, das ist ja ein richtiges Heiderleid.
So, okay. Mal gucken, was jetzt passiert hier. Also, ich weiß nie, ob ich die richtig ausspreche, diese Namen, die jetzt kommen werden, aber ich werde es versuchen, okay? Hm. Also, Grudge Bearers, Athelorn Avengers, Goat Eye, und Chaos All-Stars und viele andere kämpfen um ihr Leben. Lediglich eine Person in schwarz-weißer Kleidung kann das Treiben beenden. Um welchen Sport geht es?
Kannst du es nochmal?
Yes.
Ach so. Ich bin da jetzt nicht.
Es geht nur um den Sport. Es lebe der Sport.
Okay, auf 3. Hören, auf 3. Also ich 1, 2, 3. Also ich habe halt 2, Blood Bowl Football. Also Blood Bowl Football habe ich halt.
Ja, sehr gut. lasse ich beides gelten. Also,
okay. Ich war mir halt jetzt nicht mehr sicher, ne? Aber okay.
Alles okay, klar. Wir haben 7-6,5. Wenn dieser halbe Punkt am Ende. Oh Mann, okay.
Noch drei, ne?
Noch drei,
ja. Okay, bereit?
Ja.
Sie. Auch bei dem, auch jetzt weiß ich nicht, ob ich die Namen richtig aussprechen werde, aber es wird sich, werden wir sehen. Mentak-Koalition, Barony of Letnev, Emirates of Harkan, The Nalu-Kollektiv, Skardak Noor, sind Fraktionen welches Spiels?
Oh, alles schon mal gehört, ey, ja. Aber ich habe jetzt mehrere Spiele im Kopf. Kannst du bitte nochmal alle?
Ja, Mentak-Koalition, Barony of Letnev, Emirates of Harkan und The Nalu-Kollektiv.
Okay, ich hab's.
Boah, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Da bin ich mir echt. 3-2-1 vorbei.
Okay, dann hau mal raus.
Ey, ich hab noch gar nicht. Warte doch mal.
Hey, hallo. Sorry.
Ich brauche noch 2 Sekunden.
Ja, doch, jetzt weiß ich's.
Okay.
Warte.
Ja. Ich hatte erst
auf 3. Ja. 1, 2, 3. Twilight Imperium.
Ja, sehr gut, Leute. Hat aber ein bisschen gebraucht hier. Okay.
Ja, ich war hin und her gerissen. Am Anfang habe ich gedacht, dass das New Angeles sein könnte, weil da gibt es auch irgendwie so ein Kollektiv und so, aber ja, okay.
Die nächste Frage.
8-7,5. Noch 2.
2 noch. Gilcorp. Wokken Research Holding. Louis Leviathans, Panda Gen Inc. sind 4 große Konzerne aus welchem Worker Placement Spiel?
Ich weiß es.
Gilcorp, Wokken Research Holding, Louis Leviathans und Panda Gen Inc.
Boah, es liegt mir auf der Zunge, ey.
Aus welchem Worker Placement Spiel?
Es liegt mir auf der Zunge. Kannst du sie nochmal sagen?
Ja. Gilcorp, Wokken Research Holding und Louis Leviathan oder Panda Gen Inc. Ich sehe gerade, mein Kopfhörer ist fast leer, Alter.
Sind denn nur noch 2 Fragen?
Ja, ich würde gerade sagen, wir müssen es dranhalten, sonst bin ich gleich tonlos.
da muss ich jetzt echt raten, Alter, wenn ich da jetzt.
Rat mal.
Panda Gen.
Boah, keine Ahnung. Ich tippe auf Dinosaur Island.
Dinosaur Island ist richtig.
Echt? Ja. Krass. Okay. 9-8,5, die letzte Frage, Alter.
Boah. Okay, die ist mal spannend und dann haben wir es auch. Also, seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Einer von euch hatte mich. Einer aus der Gin-Gruppe will mich. Und Magnus lässt grüßen.
Einer von uns.
Jetzt aber zum Abschluss nochmal.
Okay, das heißt.
Einer von euch hat mich. Einer von euch hatte mich. Einer aus der Gin-Gruppe will mich. Und Magnus lässt grüßen.
Also, es hat auf jeden Fall mit dem Brettspiel Flohmarkt zu tun. Ich werde es noch haben. Potti hat es verkauft. Jetzt müssen wir nur wissen, welches Spiel.
Und der Jay will es haben.
Genau, der Jay will es haben. Alten.
Es kommt auf alles an jetzt hier, Leute.
Boah, vor allem, es können so viele Spiele jetzt gerade sein. Alter.
Ich glaube, ich hab's, Alter.
Aber wenn
aber Ich bin mir nicht sicher,
weil ich muss nochmal hin.
Ich bin mir nicht sicher.
Ja, Leute, mein Akku ist leider leer. Ihr müsst jetzt raushauen hier.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich. Vielleicht ist das mit Magnus der entscheidende Hinweis. Deswegen.
Vielleicht. Es steht auf jeden Fall 9-8,5. Das ist auf jeden Fall entscheidend.
Ich bin raus, Leute. Ich. Okay, 3-2-1.
Oder warte. Eine Sache.
Und.
Egal. Ich sag der Pate.
Ich wollte der Pate sagen, aber es steht beim Potti da hinten und so, deswegen habe ich Spartacus aufgeschrieben.
Oh krass, okay. Habt ihr beide falsch tatsächlich, überraschenderweise. Ich habe Nemesis tatsächlich auf dem Schirm.
Ja, das war meine andere Idee.
Bei der Jay hat es ja noch nicht, hat's ja nicht bekommen und der Magnus hat sich ja mega gefreut, als er es dann hatte. Und du hast es ja nicht mehr an Body, ne? Du
ich hab's ja verkauft, ich hab's verkauft, ja, weil ich, ja. Weil ich okay. Ja bei Lockdown rein bin.
Ja, okay. Aber habt ihr trotzdem 9-8,5, muss man sagen. Klapper gibt's nicht. Glückwunsch.
Heider, hast du gut gemacht, Junge.
Heider.
Geil, war eine geile Nummer, Alter. Fand ich geil.
Cool.
War richtig cool.
Sehr geil.
Ich glaube, da können die Leute auch echt richtig geil mitraten. Richtig, richtig coole Nummer.
Knappes Ding.
Geil. Stefan, super vielen Dank für diese geilen Einblicke.
Ja,
ich war wirklich, also die Zeit mit dir ist jetzt echt wie im Flug vergangen.
Hart
und
überzogen.
Echt auch mal so für mich so krasse, interessante Infos, ja. So, die eigentlich dann so auf der Hand liegen letztlich, aber eigentlich geil mal so, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ja. Vielen Dank.
Ich habe mich mega, mega gefreut und ich komme auch gerne wieder. Also
sehr gerne. Ne? Sehr, sehr gerne. Doch, war wirklich cool. Geiles, weiße, kennze. Super viele Infos, auch wenn wir, glaube ich, heute am Ende bei, keine Ahnung, gefühlt 2,5 Stunden landen. Aber
nee, 2 Stunden 10.
2 Stunden 10. Aber ich glaube, das war es wert. Wir haben, glaube ich, echt viele, viele coole Infos bekommen. Echt danke, dass du die Zeit genommen hast. Bist ja auch ein viel beschäftigter Mann. War ja auch jetzt endlich mal den Termin zu finden. Dann hat der Heidi da noch mit der Heidi da die ins Bett bringen und so weiter und so fort. Hat sich aber meiner Meinung nach voll gelohnt. War eine geile Folge, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr draußen auch euren Spaß hattet. Bin gespannt, was ihr jetzt zu dem ganzen Kickstarter-Krams zu berichten habt. Ja, in diesem Sinne sind wir fertig für heute. Danke
und holt euch den Newsletter erstmal von Godot Games und The Beginning.
Genau.
Pfeifen, aber ganz schnell.
Ja. Guckt euch den Teaser an auf jeden Fall. Danach klickt ihr eh drauf.
Ne? So sieht's nämlich aus. Dann wünsche ich euch allen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, egal wann ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.